3, 2, 1. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Trashigen Nerd Talk. Mein Name ist Alexander Lenz. Sie hören den besten Podcast über Rollenspiele im deutschen Internet. Wir reden heute unter anderem über Sudar in der Medienshow, über Fallout. Wir haben das Heldenwerk im Gespräch und andere Dinge. Wenn Sie das interessant finden, nutzen Sie die Kapitelmarken. Ansonsten bleiben Sie dran. Es kann nur spannend werden.
Total gut, wenn der Titel nicht falsch wäre.
Ach, Scheiße!
Also im Prinzip ist das wie Disney nur auf Crack, könnte man es beschreiben.
Das ist, glaube ich, leider der Nachteil des modernen Internets, weil der Algorithmus uns keine Wahl mehr lässt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist jetzt besonders schön, wir sind drei alte Männer quasi, die hier zusammensitzen und podcasten.
Junge, du lebst den absoluten Nerdtraum. Jetzt bin ich krass neidisch.
Die Vergangenheit ist ja ein anderes Land. Und sie ist ein so anderes Land und doch ist sie so gleich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nerdigen Trash Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wieder mal den wunderbaren Patrick. Hallo.
Hallo, hallo. Ja, mein Name ist Patrick. Ihr kennt mich jetzt seit, keine Ahnung, 3 oder 4 Folgen. Ich bin All-Around-Nerd, alles, was man so an Rollenspielen, Brettspielen, bis über Zauberwürfel und Actionfiguren habe ich eigentlich überall meine Finger mit drin. Fragt mich einfach, wenn ihr Bock habt zu quatschen.
Dann führen wir wieder mal ein Segment ein, was wir relativ lange nicht mehr hatten, jetzt aber wieder öfters haben werden, denn wir haben ein sehr dickes Rezensionspaket bekommen für Tee. Und ja, ich weiß, der Patrick trinkt sehr gerne Tee. Ich trinke auch sehr gerne Tee. Da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann drüber reden. Aber erst einmal, lass uns wieder so ein bisschen menscheln, ne? Wir wollen ja, dass die Leute dich lieben und mich auch vielleicht ein bisschen. Und deswegen menscheln wir jetzt, damit sie eine parasoziale Beziehung aufbauen. Und zwar haben wir hier Halloween-Tee. Und ich gucke mal, was ich habe. Ganz klassisch. Trick or Treat. Das ist eine Kräuter-Tee-Mischung von Zaubermerch. Und du hast ja auch noch ein Kind, was in diesem Alter ist, was möglicherweise durch die Gegend gelaufen ist und hat sich Süßigkeiten eingefangen. Wie ist deine Beziehung zum Thema Halloween?
Ja, mein Kind war natürlich unterwegs und hat sich auch eine ganz große Menge mit ein paar Freundinnen eingesammelt und hat eine ganz schön große Schüssel sich zusammengesammelt. Und Halloween, früher war das nicht so mein Fall. Mittlerweile ist es so, verkleiden ist toll, eine Party feiern, verkleidet ist genauso toll. Und alle Leute, die Halloween doof finden, denen kann ich nur sagen, Leute, ihr müsst A, entweder nicht feiern oder B, wenn Kinder kommen, es sind Leute, es sind Kinder, die sich verkleiden und nach Süßigkeiten fragen. Wenn ihr sie dann wegschickt mit den Worten, kommt zum Mattenmeeren wieder, finde ich medium gut, weil ganz ehrlich, ist wenigstens nicht das dumme Gesinge. Und Kindern eine Handvoll Süßigkeiten geben, dafür, dass sie niedlich aussehen in ihren Kostümen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Gerade bei uns in der Gegend, weil es Neubaugebiet ist, sind so viele Verkleidete wirklich und die wenigsten sind halt nicht verkleidet, so dass man sagen kann, ja, hey, nehmt die Süßigkeiten, freut euch eures Lebens und dann ist gut. Halloween ist schon ganz cool.
Jetzt fühle ich mich direkt von dir angesprochen, denn ich mag Halloween gar nicht und ich muss natürlich jetzt als Lokalpatriot sagen, es ist nämlich Reformationstag. Denn bekanntermaßen komme ich aus der Gegend, wo Martin Luther geboren und gestorben ist, entsprechend. Reformationstag, Leute. Aber ich habe mich auch ein bisschen tatsächlich versöhnt mit dem Thema. Wenn jetzt Kinder vorbeikommen, kriegen sie natürlich Süßigkeiten. Was mich, glaube ich, mehr stört, ist tatsächlich, und das ist aber auch eine Sache, die mich an Weihnachten stört, an Ostern stört, diese Durchkommerzialisierung. Also wenn du die Leute fragst irgendwie, was feiern wir Weihnachten, was feiern wir Ostern, was feiern wir an Halloween? Da kann ja keines von den Kindern sagen, worum es geht. Und das finde ich ein bisschen traurig. Mich nervt immer dieses super durchkommerzialisierte. Aber ach, wer weiß.
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Frag mal die Kinder, was Mattenmeeren ist. Und wer der heilige St. Martin ist. Also, wenn du damit anfängst, dann wäre ich ganz vorsichtig. Und gerade dieser kirchliche Kram, es ist Reformationstag, ja, ich habe mit der Kirche nichts am Hut.
Da sind wir wie Yin und Yang, ich gleiche dich sozusagen aus.
Und das, obwohl du aus dem Osten kommst, da ist nichts mit Kirche.
Ich habe es schon mal in einem Podcast gesagt, ganz am Anfang, wo es damals um Minderheiten und sowas ging. Ich weiß, wie sich religiöse Minderheiten fühlen. Als Christ bist du im Osten eine krass religiöse Minderheit.
Ja, absolut, ja.
Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen, denn der Tee musste noch ein bisschen durchziehen. Ich habe ihn nämlich gerade frisch eingegossen und ich gucke mal, was es ist. Ist das Trick or Treat? Kommt wie immer in so einer, was ist das? Papierpackung. Und wie gesagt, es ist eine Kräutertee-Mischung. Geschmack ist Zitruswaldfrucht. Ja, und bevor wir hier irgendwie mal nochmal genauer reingehen, riechen wir doch erstmal.
Da muss ich sagen, der riecht sehr nach Zitrone. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Und es riecht auch sehr, 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 sehr gut. Da ich Zitronentees sowieso sehr gerne mag oder auch Lemongrass oder sowas, hat mich das sehr angesprochen beim ersten Mal dran riechen.
Ja, es riecht sehr zitronig. Und dann ist jetzt die Gelegenheit, dass wir die Tasse an den Mund heranführen, nochmal riechen und dann mal kosten.
Also, gerade mal probiert, ist wirklich lecker. Schmeckt sehr zitronig tatsächlich. Mit einem, ja, also das Waldfrucht schmecke ich jetzt nicht unbedingt raus. Es sind irgendwelche Früchte damit drin, das schmeckt man. Aber was es genau ist, das kann ich jetzt nicht wirklich identifizieren. Ich muss sagen, er ist nicht so stark, wie ich gedacht hätte.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ein ganzes Tee-Ei voll gemacht auf eine kleine Tasse.
Ich auch.
Aber ich persönlich mag ja eh nicht, wenn die so stark durchschmecken, die Früchte-Tees. Deswegen bin ich damit völlig fein. Was haben wir denn an Zutaten? Äpfel, natürliches Aroma, Verben. Was sind denn Verben? Verbene.
Aber ich weiß auch nicht, was Verbene sind.
Ich auch nicht. Aber wenn die Zaubermörder jetzt diesen Podcast hören, denken die, was für Idioten haben wir denn jetzt unseren teuren Tee zugeschickt?
Verbene sind Eisenkräuter. Ich habe das mal gerade recherchiert.
Sehr gut. Grüner Rooibos, Orangen, Ecken, Ringelblumen, Himbeere, Brombeerblätter, Schwarz-Johannisbeere, Passionskraut, 100 Grad, 7 bis 10 Minuten, vegan, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz.
Doch,
ich bin sehr angetan. Doch.
Ich finde den auch sehr lecker. Ist eine interessant, dass der, also den, ich weiß nicht, ob ich den jetzt als Halloween-Mischung verkauft hätte. Wahrscheinlich, weil das alles Pflanzen sind, die im Herbst blühen, wäre ich jetzt von ausgehen. Wobei, das stimmt nicht. Nicht so, doch, Äpfel schon, aber wenn ich so an Blaubeeren denke, beziehungsweise Himbeeren, nee, was hast du gesagt? Brombeeren. Die sind eigentlich deutlich früher dran, meine ich. Aber, okay. Aber ist für kalte Stunden ist der sicherlich sehr gut geeignet, weil der ist nämlich sehr, sehr lecker. Auch wenn ich finde, dass er ein bisschen zu sehr verwässert. Also für mich könnte der Geschmack ein bisschen stärker sein. Aber das Problem habe ich meistens, wenn ich Tee habe, der so große Stückchen hat. Der hat nämlich relativ große Stückchen, weil das meiste halt getrocknete Sachen sind, einfach nur, und nicht irgendwie zermahlen. Ich glaube, wenn ich den mörsern würde, dann würde der deutlich besser Geschmack abgeben. Und ich glaube, das würde mir deutlich besser schmecken.
Dann hast du schon mal bewiesen, warum es von Zaubermerch eine gute Idee war, uns diesen Tee zu schicken. Weil ich habe ihm nämlich versprochen, dass wir ehrliches Feedback schicken und, Tipps und Tricks, wie man ihn noch besser machen kann. Ich glaube, das hören sie bestimmt gerne.
Na, das hoffe ich doch. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich weiß nur, dass normalerweise, wenn der Tee feiner ist, er normalerweise mehr Geschmack abgibt. Jedenfalls das mein sehr unwissenschaftlicher Erfahrungsschatz.
Okay, dann sind wir gestärkt und können gleich mit dem nächsten Segment weitermachen. Und das ist wieder eines meiner Lieblingssegmente. Ich wollte dich nämlich fragen, du bist ja so ein Rundum-Nerd. Vom entspannten Pokémon-Go-Spaziergang bis hin zum stundenlangen, knallharten Tabletop ist bei dir ja alles dabei. Was ich aber tatsächlich gar nicht von dir weiß, ist, ob du labst.
Tatsächlich bin ich kein Laper. Ich war einmal bei einem Lab, da habe ich aber mit meiner Frau zusammen gekocht. Da waren wir quasi die Küche und haben uns dann in Mittelalterklamotte geschmissen, damit wir nicht so auffallen. Aber wir waren nicht aktiv am Spielgeschehen beteiligt. Und Ich weiß auch nicht, ob ich da Bock zu habe. Also sicher mal auf einem Mythodea irgendwie mal rumflanieren ist, glaube ich, mal ganz cool, wenn man irgendwie sieht, was da so alles rumläuft und wie viele Menschen das eigentlich sind und dann mal die Schlachtenreihen sich angucken. Aber ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. LARP ist tatsächlich eine Nische, in der ich nicht so stark vertreten bin.
Für mich ist das eigentlich auch nichts. Da gab es noch nie ein Szenario, welches mich ansprach. Noch nicht mal so eine, in Anführungszeichen, leichte Variante wie ein Krimi-Dinner.
Das habe ich tatsächlich schon gemacht.
Bis jetzt. Denn, und das ist mein Videotipp der Folge, ich habe auf YouTube so eine Art politikwissenschaftliches Experiment in Form eines LARPs gefunden, bei dem ich sofort mitmachen würde. Das Video heißt I Tried a Nuclear War Simulation und ist von Michelle Kerr, die in ihren Videos immer ganz verschiedene Jobs ausprobiert, beispielsweise eine Butler-Ausbildung oder die Arbeit als Bombenentschärferin. Und in diesem Video übernimmt sie die Rolle der US-Präsidentin und hat 10 Minuten Zeit zu entscheiden, wie sie auf einen feindlichen Atomangriff reagieren würde. Und es geht vor allem also darum, wie die Leute unter Stress reagieren. Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie ich selbst darauf reagieren würde. Denn wenn ich jetzt hier vorm Laptop sitze und mit dir podcaste, dann denke ich mir natürlich so, aber natürlich nehme ich die friedliche Lösung, weil Frieden ist toll. Aber wer weiß, was wäre, wenn ich in so einer Stresssituation wäre, mit mehreren SchauspielerInnen, die die verschiedenen MinisterInnen repräsentieren, die mich dann die ganze Zeit anschreien, dass meine Entscheidungen ja Millionen oder vielleicht sogar Milliarden von Menschen umbringen könnten. Also ja, das wäre vermutlich mega gruselig. Ich wäre vielleicht sogar von mir am Ende überrascht und ich könnte die nächsten 3 Tage, vielleicht die ganze Woche nicht mehr schlafen, aber ich würde sehr gern mehr über mich selbst lernen.
Erstmal, das klingt wie ein sehr stressiger Escape Room. Aber
stimmt eigentlich, okay. Ja.
Wahrscheinlich deutlich kürzer. Gut. Ja, ich habe den Minecraft-Trailer gesehen mit Jack Black und Jason Momoa und der ist verstörend. Der sieht, also das sieht merkwürdig aus. Das sieht nicht aus wie die Minecraft-Welt, beziehungsweise schon irgendwie, aber schlechtes CGI und dann halt alles so blockig und dann halt die Menschen dazu. Das passt hinten und vorne nicht. Die Story, ich weiß nicht mal, ob ich sie verstanden habe aus dem Trailer. Ich bin mir tatsächlich noch nicht sicher, ob das in irgendeiner Art und Weise ein guter Film wird. Also ich bin tatsächlich nicht sicher, ob ich das empfehlen soll. Aber rein vom Gefühl her, wenn ihr euch den anguckt, ich glaube, der ist für die meisten Leute eher verstörend als als irgendwie was Gutes. Auch wenn Jack Black natürlich, wie immer, der ist halt Jack Black. Aber ist eher so ein Anti-Tipp diesmal.
Ich bin tatsächlich überrascht, dass das überhaupt noch so ein Ding ist. Also ich erinnere mich, dass schon vor 10 Jahren irgendwie die Kiddies an der Bushaltestelle bei ihrem ersten Sternburger-Bier über Minecraft geredet haben. Und jetzt irgendwie immer noch. Also es hat sich ewig lange gehalten. Aber was weiß ich bin alt. Du hast ja tatsächlich ein Kind im entsprechenden Alter. Ist das wirklich noch so populär oder wird hier einfach versucht, nochmal mit einer toten Marke ein paar Euro oder Dollar abzugreifen?
Ja, das ist immer noch so. Das ist wie Pokémon, das kriegst du nicht tot. Dadurch, dass du da auch eine ganze Menge, also hier ist ja nicht nur basteln, sondern du kannst ja auch programmieren. Minecraft ist ja Turing Complete, damit kannst du da definitiv verschiedenste Dinge machen. Und deswegen ist das immer noch relevant und interessant. Also ich kenne eine ganze Menge Kids, die da noch drin rumspringen.
Relevant und interessant ist ein gutes Stichwort, denn ich habe gehört, du hast auch mal eine Ask Me Anything-Frage mitgebracht.
Ja, irgendwer hat mir die zugeschickt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Und da geht's drum, da du ja immer protzt, wie viel Groupies du hast.
Hattest, Patrick.
Und,
hattest. Ich bin doch mittlerweile schon so alt.
Ja, genau. Außerdem hast du ja jetzt eine langfristige Beziehung schon. Deswegen ist das alles nicht mehr so relevant. Trotzdem ist gefragt worden, ob du irgendwelche Dating-Tipps hast. Also gute Dating-Tipps.
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, ich habe da zwei Tipps. Zuerst solltest du natürlich mit dir selbst im Reinen sein. Also ich will jetzt nicht irgendwas erzählen von Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Ihr seid alle alt genug da draußen und wisst, wie das läuft. Aber mir hat es vor Dates beispielsweise immer sehr geholfen, wenn ich nochmal beim Barbier war, der mich komplett durchgestylt hat. Da fühlt man sich schon mal ganz anders, als wenn man unrasiert ist und mit zerstrubbelten Haaren, die schon seit 2 Wochen nicht gewaschen wurden, zum Date geht. Nicht, dass ich das je gemacht habe, aber ihr wisst, was ich meine. Aber klar, ihr müsst dann schon zu einem Profi gehen, weil wenn ihr dann beim Date mit einem komplett zerschnittenen, blutenden Gesicht sitzt, dann ist es auch ungünstig. Und ja, auch das ist mir schon passiert. Okay. Jetzt kommt der absolute Geheimtipp, den ihr gern übernehmen dürft, wenn ihr vor den Empfangsgeräten hoch und heilig schwört, euer durch dieses erfolgreiche Date entstandenes Erstgeborene nach mir zu benennen. Das ideale erste Date ist Schlittschuhlaufen. Denn selbst wenn ihr super schüchtern seid und nicht so recht wisst, wie viel Nähe beim ersten Date in Ordnung ist, dann wird keine Datepartnerin oder kein Datepartner, je nachdem, wen ihr datet, böse sein, wenn ihr etwas wackelig auf den Beinen seid und euch mal kurz festhaltet, wenn die Außenbande zu weit weg ist. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr jetzt nicht die totalen Creeps seid, gewöhnt sich das Date sehr rasch an so leichte Berührungen und am Ende schafft ihr es eigentlich immer, selbstverständlich im gegenseitigen Einvernehmen, dass ein Händchen haltbar rauskommt. Und da ist der erste Schritt schon getan. Und selbst wenn ihr euch mal auf die Fresse packt, dann findet das Date sogar noch lustig und gemeinsames Lachen ist ja auch schon wieder ein erster Schritt in Richtung eines Babys mit meinem Namen drauf.
Das stimmt wohl. Das ist ein guter Tipp. Schlittschuhlaufen ist tatsächlich ein relativ gutes Date, auch wenn ich nicht wirklich viele Dates gehabt habe und die meisten mit meiner jetzigen Frau. Aber Schlittschuhlaufen war immer cool.
Siehst du, du bist schon am Ziel angekommen. Wie ist denn dein ultimativer Tipp?
Ich habe keine Tipps, ich habe alles übersprungen. Meine Frau war meine erste Freundin, meine Frau war meine erste Beziehung und ich habe sie über einen Chatroom in einem Rollenspiel-Chat kennengelernt. Yay!
Junge, du lebst den absoluten Nerdtraum.
Also,
jetzt bin ich krass neidisch.
Ich habe keine Tipps.
Holen wir uns mal eine dritte Meinung, wobei es ist eher eine zweite Meinung, weil du ja den Nerdtraum lebst. Denn wir haben wieder einen Gast, der bestimmt auch schon mal ein Date hatte und der uns nun seine Geheimstrategien erklären kann.
Meinst du? Da wäre ich jetzt ganz vorsichtig. Je nachdem kann das nämlich voll in die Hose gehen. Habe ich schon mal ein Date gehabt? Warte. In meiner gigantischen Lebenszeit? Ja, überraschenderweise tatsächlich. Mein erster Tipp ist eigentlich, sei nicht nur der klassische, sei authentisch, sondern mach irgendwas, was stressbefreit ist. Die ehrlichste Aussage, die ich immer wieder beim Dating geben kann, ist nämlich, gerade wenn es zum Beispiel zum ersten Date geht, mach irgendwas, was nicht zu teuer ist. Denn die ehrlichste Aussage ist am Ende des Tages, gerade beim ersten Date, wenn man sich zum Beispiel über Online-Dating kennengelernt hat und nur ein bisschen geschrieben hat, man kennt die Leute nicht, hat die Stimme vielleicht noch nie zuvor gehört, dann sollte man erstmal gucken, passt man überhaupt zusammen? Und danach, dann beim zweiten Date, kannst du richtig in die Folgen gehen. Kannst du alles Mögliche machen. Ich habe ja immer romantisiert, dass man so ein Autokino machen sollte, aber wenn ich überlege, mein letztes erstes Date war Eis essen, Bier kaufen, gemütlich abends auf der Couch landen. Insofern schwierig.
Und damit willkommen Alex Lenz.
Hi!
Hallo Alex Lenz, wer bist du denn?
Hi, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, dort draußen an den Volksempfängern und auch Sie an den Abspielgeräten. Mein Name ist Alexander Lenz, kurz Alex oder der Lenz. Ich bin ein unabhängiger deutscher Rollenspielautor, quasi ein Indie-Autor. Ich bin der Autor von Sudar und ich wurde freundlicherweise heute eingeladen, nicht nur um die Welt mit mir zu beglücken, oh, gefährliches Thema, sondern auf der anderen Seite quasi auch ein bisschen humorvoll vielleicht über Rollenspiel und andere Themen zu sprechen. So zumindest, dass ich frage.
Also so haben wir ihn zumindest hergelockt. Mal gucken, was kommt.
Lass uns mal überraschen.
Sehr gut. Und ich habe gehört, auch du hast eine Frage, die du uns schon immer mal stellen wolltest.
Ja klar, ist ja nicht das erste Mal, dass ich eigentlich zuhöre. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist jetzt besonders schön, wir sind quasi drei alte Männer quasi, die hier zusammensitzen und podcasten. Podcasten, lohnt sich das überhaupt noch heutzutage?
Ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Ich habe ich war schon mal in diversen Podcasts zu Gast. In einem Masters of the Universe Podcast habe ich schon mitgesprochen. Und ich habe bei hier habe ich schon vorher auch schon ein paar Mal mitgesprochen. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist Podcast ein Medium wie so viele andere auch. Und ich höre tatsächlich diverseste in meiner Freizeit. Und ich bin froh darüber, dass es dieses Medium gibt. Und es ist eins von vielen. Und es sorgt dafür, dass ich in diversen Nischen und in diversen Bereichen des Hobbys oder meiner ganzen Hobbys fokussierte Informationen bekomme. Und deswegen ist für mich Podcasten eine gute Sache. Und da hat mich dann ja jetzt der Philipp auch dazugezogen und jetzt bin ich halt hier.
Kommt natürlich immer drauf an, was man erreichen möchte. Also wenn du jetzt berühmt werden möchtest, vielleicht berühmter als Mayri Stritter, die ja wahrscheinlich die bekannteste Rollenspielerin, die bekannteste Social-Media-Persönlichkeit in Deutschland ist. Ja, das wird wahrscheinlich mit diesem Podcast hier nicht gelingen. Aber ich sehe den Podcast ja vor allen Dingen als, in Anführungszeichen, verlängerten Arm des Blogs, wo ich nochmal auch ein bisschen reingehen kann in Themen oder einen anderen Fokus setzen kann als den Blog, weil der Blog ja wirklich stark auf Rezension ausgelegt ist. Und da lohnt sich das durchaus. Also wenn ich überlege, was ich durch Blog, aber eben auch durch Podcast an Rezensionsexemplaren bekomme, das sind bestimmt 500, manchmal auch 1000 Euro pro Monat, die ich sozusagen einspare. Das wäre mit einem Krankenfliegergehalt sonst schwer handelbar. Es wäre handelbar, aber dann gäb's halt nur Nudeln mit Tomatensauce und das schmeckt vielleicht einmal, aber nicht jeden Tag.
Das verstehe ich jetzt gar nicht. Du hast gerade meine Studentenzeit beschrieben insofern.
Mal Podcast beiseite. Du bist ja auch Blogger. Wie ist es denn bei dir? Lohnt sich das für dich?
Die ehrliche Aussage dabei ist, wie du richtigerweise erkannt hast, quasi, für was denn? Für mich ist Bloggen richtigerweise einfach Ausdruck schreiben. Sicherlich ist das über die letzten 2-3 Jahre nach der Pandemiezeit ein bisschen eingeschlafen, aber ich blogge halt immer noch ab und zu mal, mindestens monatlich so im Schnitt. Einfach über, nicht unbedingt mehr Persönliches, aber zum Beispiel als Werkstattbericht, nach dem Motto quasi, woran arbeite ich gerade, was mache ich hier zum Beispiel. Oder auch nach dem Motto, dass man sich Sachen gut nochmal runterziehen kann, weil man darüber nachdenken kann. Ich habe, als ich damals 2006 mit dem Bloggen zum Beispiel angefangen habe, nur um das Gegenstück zu haben, das war auch gefühlt eine ganz andere Zeit. Das ist nach dem Motto quasi, ich war jung, dynamisch quasi, frisch und knackig, ne? Und dann dachte ich mir quasi, Welt, ich habe was zu erzählen. Und jetzt, 18 Jahre später, sitze ich hier ein verbitterter alter Mann, der deutsche Rollenspiele schreibt. Du siehst, die Verwandlung hat funktioniert. Also
hat die Welt es denn interessiert, was du zu schreiben hattest?
Interessanterweise zwischenzeitlich mehr. Und das ist jetzt erst langsam wieder im Kommen. Ich habe eine Zeit lang, im Zeitraum 2012 bis 2016, habe ich im Schnitt alle 3 Tage ja einen Blogpost rausgehauen und sehr viel intensiver auch zum Beispiel Medien konsumiert. Ich habe auch eine schöne Zeit gehabt. 2,5 Jahre lang habe ich in der Videothek gearbeitet. Da habe ich quasi jeden Film, den ich unter die Fingernägel kriegen konnte, ja auch rezensiert. Da war ich dann ganz fleißig. Allerdings muss man dazu sagen, irgendwann merkt man auch, da schlägt dann auch irgendwo der Überfaktor durch. Dann hast du auch zu viel davon gehabt, ne? Insofern, da kann ich zumindest auch den Neid raushängen lassen. Ich hatte nie das Glück, Rezensionsexemplare zu bekommen. Vielleicht ist es aber auch besser so. Ich bin zu den meisten Sachen tatsächlich schockierend ungnädig. Zu meinen natürlich auch, aber das ja im Besonderen, weil man ist sich selber immer kritischer gegenüber als einem anderen. Aber nein, Aufmerksamkeit errege ich damit hauptsächlich für mich, also bei mir.
Das ist was ich von ganz vielen höre, dass die Leute einfach sagen, ja, ich blogge eigentlich für mich. Und wenn das andere Leute lesen und toll finden, okay, aber erstmal blogge ich für mich. Habe ich schon häufiger gehört.
Du machst mir jetzt natürlich schon so ein bisschen Hoffnung für die Medienschau mit deinem Ungenädigt. Aber erst habe ich noch mal eine Ask Me Anything-Frage. Und Die habe ich bewusst zuletzt gestellt, weil meine Antwort nachher auch so ein Übergang zur Medienschau ist. Nämlich, welcher Fantastik-Hype ist denn an euch vorbeigezogen dieses Jahr?
Ich würde mal sagen, das weiß ich nicht, weil er zieht ja an mir vorbei. Weil, weiß nicht, also mir wird immer wieder auf Amazon Prime wird mir immer wieder das Herr der Ringe, die Herr der Ringe-Serie vorgeschlagen, die interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe auch schon die Hobbit-Filme, glaube ich, nur 2 von 3 gesehen und da war schon nur bedingt, dass mich das interessiert hat. Aber ja, so aktuelle Fantasy-Serien ziehen eigentlich komplett an mir vorbei gerade. Keine Ahnung, was da noch alles draußen ist.
Da waren aber die letzten Jahre auch schreckliche Sachen bei. Ich glaube, die Shannara-Serie, glaube ich, die hat mich schon vor Jahren verunstaltet, weil das so eine schreckliche Umsetzung war.
Das ist eine Buchreihe eigentlich, ne?
Ja, deswegen. Und ich überlege gerade, Ringe der Macht hat mich dann auch nicht getroffen, aus verschiedenen Gründen. Und dann hatte ich auch Rat der Zeit gesehen, da ging auch die Fußnägel haben sich im Kringel gesträubt quasi, wenn es danach geht.
Das hat mein Bruder auch gesagt. Der hat gesagt, die Bücher sind viel besser als die Serie.
Ja, das ist unfassbar. Also, wobei auch hier wieder weiß ich, da gab es Fans von. Ich glaube, wenn es um moderne Trends geht, ich habe mir den Spaß gemacht, ich schummel mal gerade, ich habe mal gerade gesucht, was ist denn überhaupt gerade Fantasy-Trend? Und dann kann ich sofort sagen, der geht voll an mir vorbei. Das stimmt tatsächlich, da hast du gut getroffen. Zum Beispiel ist aktuell Fantasy-Trend, dass viel Fantasy non-europäisch ist. Und also quasi nicht mehr klassisches Mittelalter vielleicht oder Fantasy, wie wir es so kennen würden, die in der griechischen Antike gesetzt ist oder sonst irgendwas. Und völlig an mir vorbei. Also wenn ich überlege, selbst Imperium der Schwarzen Sonne und solche Sachen, die man so in den 90ern vielleicht noch gelesen hat, das alles ja irgendwie noch Klassiker, aber Azteken in Space und solche Sachen habe ich alles nicht. Nee. Was schade.
Ja, das habe ich doch gesagt. Ich weiß ich nicht.
Ja, nice. Guck mal, auch das geht an uns vorbei. Sind wir gut.
Ja, da bin ich auch gespannt, was er jetzt zu sagen hat, wenn das eine Überleitung ist.
Jetzt bin ich spannend. Eine Antwort zieht das aber auch an Philipp vorbei.
So viel Druck jetzt hier. Keine Ahnung, ob man da jetzt von einem Hype sprechen kann. Aber dieses Jahr hatten wir ja mit Furiosa im Kino und mit Fallout im Streaming-TV 2 sehr populäre Vertreter der Postapokalypse. Und irgendwie kann ich mich mit diesem Genre so gar nicht anfreunden, weil es immer das Gleiche ist. Alles sieht aus wie Bitterfeld kurz nach der Wende, körperliche und sexuelle Gewalt ist noch viel präsenter als heutzutage und wenn du ganz viel Pech hast, läuft dir sogar noch ein Zombie über den Weg. Wobei ich ja trotzdem Fallout nicht absprechen möchte, dass es eine wirklich unterhaltsame Serie war. Wir waren in der Episode 49 ja voll des Lobes. Und das bringt mich tatsächlich direkt zur Medienschau, denn ich habe ein Rollenspielabenteuer für die Fallout-Adaption mitgebracht. Und ja, das ist Postapokalypse, also eigentlich ist das gar nicht mein Ding. Aber wir erinnern uns, ich arbeite im echten Leben ja als Fachkrankenpfleger in einer Klinik und genau darum geht es hier, nämlich ein postapokalyptisches Krankenhaus, welches ohne die Spielgruppe nicht mit dem Ansturm der PatientInnen klarkäme. Also das triggert alles in mir. Und das liegt daran, dass es mal ein richtig tolles neues Medikament gab, welches dann von einer fiesen Bande zur Droge umfunktioniert wurde, die mega abhängig macht und die quasi die gesamte Gesellschaft zerstört. Es ist nicht schwer, die Parallelen zur Opioidkrise in den USA zu ziehen. Da war Oxycodon ja auch ein Wundermittel, dessen falsche Nutzung direkt in eine Gesellschaftskrise geführt hat. Falls jemand von euch Disney Plus hat, die 8-teilige Dramaserie Dopesick ist da ein sehr guter Einstieg in das Thema. Und wenn ihr kein Disney Plus habt, auf Netflix gibt es Painkiller. Das ist absolut das Gleiche, nur ein bisschen schlechter. Aber zurück zu Fallout und dem Abenteuer Orange Colored Sky, welches auf 22 Seiten ein Krankenhausdrama in 3 Akten erzählt. Dabei ist die Geschichte an sich jetzt nicht übermäßig innovativ. Man lernt das Krankenhaus und die handelnden Personen kennen, ermittelt irgendwann gegen die Drogenproduzenten und haut ihnen kräftig aufs Maul, bevor man am Ende ein paar moralische Entscheidungen trifft. Fallout kommt ja aus der Videospielecke und Dieses Abenteuer ist vom Aufbau und vom Umfang her wirklich eine ganz normale, aber eben auch richtig gute Nebenquest. Länger als ein Spieleabend wird man da sicherlich nicht mit verbringen, aber dieser eine Spieleabend wird definitiv spaßig, sodass der Preis von 5,99 € für die PDF in Ordnung geht. Lass mal auf die Uhr gucken. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie so eine schnelle Medienschau gehabt.
Das stimmt.
Das geht doch nicht.
Das stimmt.
Ich habe einen Ruf zu verlieren. Also schnell noch was ganz Kurzes hinterher. Nur 8 Seiten lang, aber bis auf einen Kardinalfehler ziemlich nett. Angriff auf den Wallhof, ein Miniszenario für die schwarze Katze. Der Name ist dann auch Programm. Es geht nämlich um einen nächtlichen Angriff auf den Wallhof, also so eine Art wehrfähigen Bauernhof, um den ein kleiner Erdwall drumherum ist. Und eben jenen will ein 1000 Goblins überfallen, aber sie haben die Rechnung natürlich nicht mit den SpielerInnen gemacht, die eben genau das verhindern wollen. Und das ist dann auch gar nicht so einfach, denn erstens sind die Goblins in der Überzahl und zweitens dürfen die ansässigen Menschen ja gar nicht mitbekommen, dass die Katzen, also die SpielerInnen, intelligent und sozusagen fast schon menschlich sind. Die Grundlage für einen spaßigen Spieleabend, naja, vielleicht eher für einen halben Spieleabend, sind also gelegt, aber mich als Spielleiter hat ein Konzeptfehler massiv aufgeregt. Wenn es doch darum geht, dass du eine Festung taktisch klug verteidigen musst und du eh nur eine PDF hast, bei der keine Druckkosten anfallen, dann pack da doch gefälligst eine Battlemap oder wenigstens irgendeine kleine Übersichtskarte rein. Die gibt's nämlich nicht, sodass man sich den Wallhof erst noch ausdenken muss, was umso unverständlicher ist, weil bei das schwarze Auge, beziehungsweise hier die schwarze Katze, ja sonst jeder einzelne Grashalm einen genau festgelegten Platz hat. Davon abgesehen, das ist ein nettes kleines Szenario und ich mag ja eh so taktische Verteidigungsabenteuer, deshalb gibt's insgesamt gerade so noch einen Daumen hoch. Ja, und jetzt bin ich echt gespannt, Alex, ne? Du bist ja der Kritische von uns allen dreien. Hau mal raus.
Ja, ich habe ja Filme gesehen. Das postapokalyptische Thema ist gar nicht so weit entfernt davon. Ich habe nämlich letzten Freitag den Borderlands-Kinofilm gesehen. Ich habe dazu auch ein kleines Audio-File mitgebracht. Ich weiß gerade gar nicht, kannst du das abspielen?
Das wird einfach jetzt reingeschnitten.
Ausgezeichnet. Ihr habt es alle gehört und ich glaube, das betrifft auch im Grunde genommen die Mehrheit dessen, was man über meine Meinung über den Film sagen kann. Denn im Grunde genommen ist das Ganze so ziemlich ein Filmzitat von Claptrap gewesen. Borderlands, der Film, ist etwas, was ich grundsätzlich sagen würde, von mir eine 3 von 10 Punkten kriegt. Ich bin eigentlich ein großer Postapokalypse-Freund, sage ich mal. Ich mag diese Idee der Postapokalypse, weil ich die Themen, die damit behandelt werden, interessant finde. Und deswegen zum Beispiel auch gerne Fallout gespielt habe. Dass die neueren Fallout-Spiele alle andere Probleme haben, das liegt leider am Bethesda quasi, das mag man dahingestellt lesen. Die Serie war gut umgesetzt, da brauche ich überhaupt nicht drüber diskutieren. Und auch auf der anderen Seite kann ich zum Beispiel sagen, am Ende muss man sich mal fragen, was die Postapokalypse eigentlich mit einem selber will. Der Film hingegen, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, der weiß nicht so richtig, was er mit uns will. Der weiß nicht so richtig, was er mit sich selber will. Und was er mit Borderlands will, weiß er auch nicht so richtig. Im Grunde genommen erleben wir hier nämlich die moderne Katharsis eines Hollywood-Kinos, das sich selber überlebt hat. Wir sehen Guardians of the Galaxy, nur ohne Guardians of the Galaxy und interessanterweise auch ohne den klassischen Marvel-Witz, den wir dabei hätten, denn wir haben eine bunte Aneinanderreihung von actionreichen Szenen mit actionreichen Charakteren, die alle irgendwie ständig One-Liner raushauen. Das Problem ist nur, für Leute, die Borderlands nicht kennen, macht die Aneinanderreihung keinen Sinn, weil sie den Kontext nicht kennen. Sie wissen nicht, wer die Figuren sind. Sie wissen nicht, warum die Orte relevant sind. Und die Aneinanderreihung von Szenen für sich alleine funktioniert so nicht, weil es dafür in zu schneller Abfolge zu viel Krach-Bumm-Action-Enden-Momente gibt. Auf der anderen Seite für den Borderlands-Fan ist es ein Cringe-Fest. Man sieht die Charaktere, die man über die Spiele liebgewonnen oder sogar verloren hat und denkt sich, oh, damit lösen sie bestimmt einen herzzerreißenden Moment aus oder hier wird jemand umgebracht. Nichts von alledem trifft leider zu. Stattdessen erleben wir, dass alle Charaktere grundsätzlich niemals in Gefahr stehen. Und vom Casting brauche ich gar nicht erst reden. Ich finde Kate Blanchett großartig, sie ist völlig fehlbesetzt. Ich finde die Tatsache, dass Jamie Lee Curtis den Dr. Tennis spielt, vollkommen Banane. Nicht wegen des Alters, mir vollkommen Wumpe, aber die Tatsache, dass ich Jamie Lee Curtis mit einem Boob-Window 2024 in einem modernen Actionfilm sehe, war etwas sehr verstörend für mich an der Stelle. Nicht wegen der Sexualität, sondern weil ich es vom Charakter her unpassend finde. Der Charakter ist ein massiver autistischer Charakter, der im Grunde genommen komplett mit seiner Obsession auf diese Art von Idee und Inhalt der Story zugeschnitten ist und dafür super gut funktioniert. Und das wurde hier gar nicht transportiert zum Beispiel. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind so viele andere kleine Dinge. Charaktere, die zwar Namen und Aussehen tragen, aber ohne die Seele, die dahinter steht. Und das ist schade für einen Film, der in seiner Gesamtheit nicht nur 90 Minuten Lebenszeit verschwendet hat von mir, sondern im Grunde genommen leider auch, außer von ein, zwei Lachern von Jack Black über Fäkalienhumor, im Grunde genommen nicht weit darüber hinausgeht. Da der Film zudem mit PG-13 besetzt ist, was für Borderlands relativ lächerlich ist, weil Borderlands ein abgrundtief bösartig, brutales und gemeines Universum darstellt, das unter 18 überhaupt gar nicht funktioniert, kann man dem Ganzen, glaube ich, eigentlich nur noch das Sahnehäubchen aufsetzen. Und deswegen bin ich da voll und ganz bei dir, Philipp. Dem kann ich nur mit großer Bösartigkeit begegnen. Borderlands ist ein Film, den ich nicht mal für einen Euro in der Gabelkiste mitnehmen würde. In den 90ern hätte ich gesagt, wenn er bei Kabel 1 sonntags läuft, mache ich ihn nicht sofort aus. Aber ich wäre traurig, weil ich lieber Godzilla gesehen hätte.
Ich finde ja ganz witzig, dass du hier von einer schlechten Bewertung sprichst, weil du 3 von 10 Punkten gegeben hast, wo du doch tatsächlich im Vergleich zum Beispiel zu IMDb oder Rotten Tomatoes, also diesen großen Filmbewertungsseiten, eine richtig, richtig gute Wertung abgibst.
Das kann ich aber auch voll ganz nachvollziehen. Für viele ist der Film besonders enttäuschend und man muss sagen, das ist, glaube ich, leider der Nachteil des modernen Internets, weil der Algorithmus uns keine Wahl mehr lässt. Filme können entweder nur noch richtig gut oder abgrundtief schlecht sein. Alles dazwischen zerfällt irgendwie. Deswegen werden ja auch viele Filme untergehen, die zum Beispiel bei 7 oder 6 von 10 landen. Wenn ich zum Beispiel darf, kann ich gleich zu meinem zweiten Medientipp übergehen, denn das ist zum Beispiel aus meiner Perspektive eine 7,5 von 10, aber völlig an mir vorbeigegangen.
Hau rein, dann packe ich meine auch zusammen, die sind auch thematisch zusammenpassend.
So machen wir das.
Awesome, dann passt es umso besser. Ich habe mich nämlich mit dem zweiten Film, 2018 Upgrade heißt der Film, mit dystopischer Science-Fiction beschäftigt. Es ist die nahe Zukunft, ungefähr, ich muss gestehen, glaube 38, 68, irgendwann in dem Rahmen. Wir haben autonom fahrende Autos, wir haben semi-autonome Expertensysteme, die den Leuten bei der Arbeit helfen, Roboterhände, die zum Beispiel Leuten mit starken Behinderungen helfen können und so weiter und so fort. Insgesamt sieht es gut aus. Natürlich hat sich alles nur verschärft, wie wir es weiterhin kennen. Der Kapitalismus und sein Raubbau sind genauso widerwärtig. Die Zeiten für die Leute, denen es nicht gut geht, geht es schlecht. Der Hauptcharakter ist ein klassischer, ich habe nichts mit Technik am Hut, Automechaniker, der einen Mustang, glaube ich, oder ein Dodge, auf jeden Fall ein Fahrzeug der 60er des letzten Jahrhunderts gerne zusammenschraubt. Er ist nämlich Automechaniker. Natürlich der Letzte seiner Art. Seine Frau, eine unfassbar erfolgreiche Mitarbeiterin in einer Robotikfirma. Es kommt, wie es kommen musste. Sein einziger Kunde präsentiert ihm unter anderem einen Superchip. Allerdings geht es eigentlich nicht darum, sondern bei einem Autounfall, der scheinbar zielgesteuert wurde, wird seine Frau ermordet und er stellt fest, dass man ihn mit einem Genickschuss zu jemandem macht, der querschnittsgelähmt ist. Traurige Sache. Wenn da nicht sein einziger Kunde wäre mit seinem Superchip. Der setzt ihn unter eine NDA und in den USA scheint es ja zu gehen, sagt mit ihm quasi, komm, ich mache ja einen illegalen medizinischen Eingriff mit dir, sonst muss ich das jahrelang testen, du kriegst den Superchip, danach kannst du auch wieder gehen. Die nachfolgende Filmhandlung zeigt uns, wie der Superchip mit ihm zusammen im Grunde genommen dann die Unterwelt von unten nach oben aufrümpelt, auf der Suche nach den Mördern seiner Frau. Darum entspannt sich eine klassische Cyberpunk-artige Geschichte, die gar nicht so schlecht ist, wie ich dachte, und schockierend brutal dafür, dass der Film meines Wissens nach, ich glaube ab 16, nicht mal ab 18 freigegeben war, denn die Art und Weise der Brutalität hat mich zusammenfahren lassen und das fand ich überraschend als jemand, der ansonsten bei solchen Filmen gar nicht so das große Problem hatte. Das fand ich sehr positiv. Nicht wegen des Scores, sondern wegen der Tatsache, dass sie sich getraut haben, das zu zeigen. Auf der anderen Seite geht der Film nicht unfassbar schrecklich mit diesem Thema um, wie das nämlich ist, wenn ein Mensch-Maschine-Interface deinen Körper steuert und du im Grunde nur noch der autonome Kopf bist dabei. Die faszinierende Darstellung und die Art, in der der Darsteller den ganzen Film über eine Art Robotikhaftigkeit in seinen Bewegungen hat, gibt dem Ganzen ein letztes Krönchen. Und das macht Upgrade aus meiner Perspektive zu einem überraschend sehenswerten Film, der aus meiner Erinnerung zumindest 2018 im Kino sowieso in Deutschland, aber auch in meinem Privatleben völlig an mir vorbeigegangen ist.
Spannend.
Klingt auf jeden Fall spannend, ja. Ja, spannend trifft es ganz gut.
Ja, dann Patrick.
Okay. Ja, dann mache ich mal weiter. Wie gesagt, meine Sachen sind auch thematisch zueinander passend, deswegen mache ich das jetzt auch im Doppelpack. Und zwar habe ich, nachdem das über Jahre hinweg immer wieder in Memes und diversen Con-Berichten und Cosplay-Geschichten an mir vorbeigezogen ist und ich das immer wieder gesehen habe, habe ich heute das Hellaverse mitgebracht. Also sprich die beiden Indie-Serien Hell of a Boss und Has-Been Hotel. Und zwar ist das von einer Creatorin namens Vivian Medrano, die das Ganze auf YouTube veröffentlicht hat ursprünglich und auch teilweise noch veröffentlicht, was jetzt aber vor 2 Jahren, glaube ich, von Amazon Prime aufgenommen wurde und jetzt Anfang des Jahres auch auf Prime gelaufen ist. Zumindest Has-Been Hotel. Worum geht's da? Und zwar geht es darum, wir sind in der Hölle, es gibt Hellborn, es gibt also die Höllengeborenen und es gibt natürlich die armen Seelen, die nach unten kommen, weil sie Scheiße gemacht haben. Und dann gibt es 2 Ansatzpunkte, die im selben Universum spielen. Das ist einmal Hell of a Boss, da geht es um eine Firma, die von Imps, also Höllengeborenen Imps, geleitet wird, die eine Assassinenfirma sind. Und zwar können sich verlorene Seelen, die in der Hölle gelandet sind, an die wenden, um Auftragskiller nach in die reale Welt zu schicken, um dort Leute umbringen zu lassen. Und das ist die Grundprämisse. Und da gibt's in dieser Firma halt eine Handvoll Charaktere, die da arbeiten und die miteinander interagieren. Und dann gibt es noch einen externen Charakter, der dafür zuständig ist, dass sie überhaupt in die reale Welt können. Das ist einer von den Overlords in der Hölle. Und das Spannende an dem Ding ist, das Ding ist unfassbar divers. Und es ist unfassbar gut darin, Charaktere untereinander agieren zu lassen. Man hat sehr starke also die Charaktere und die Beziehungen zueinander sind sehr stark und legt auch einen Fokuspunkt darauf, wie das abläuft. Sei es nun eine Vater-Tochter-Beziehung, die in den Brüchen liegt, weil der Vater in einer unglücklichen, arrangierten Ehe lebt und sich dann mit dem, der gleichzeitig ist der Vater, der in der Beziehung lebt, in der unglücklichen verheirateten Beziehung lebt, ist gleichzeitig derjenige, der den Imps den Zugang zur Erde verschafft und gleichzeitig auch verliebt ist in den Chef der Firma. Und das ist genau das, was das Ganze so vertrackt macht. Und das ist aber unfassbar liebevoll gemacht. Die Animationen sind unfassbar gut dafür, dass das eine Indie-Serie auf YouTube ist. Das Team ist mittlerweile so riesengroß, dass die sich eine eigene Firma gründen mussten und sich battlen mit einigen der größeren Firmen, die auf den Networks Serien verpacken. Die Synchronschauspielenden sind unfassbar gut. Die singen. Das ist bei... Also im Prinzip ist das wie Disney nur auf Crack, könnte man es beschreiben. Und es macht auch genauso viel Spaß. Und ab und zu kommen halt Gesänge dazu und die sind immer gut, die Lieder, und die sind immer passend. Und das ist Hell of a Boss. Das ist der Teil, den ich erst danach gefunden habe. Der ist auf YouTube zu finden, den kann man komplett da gucken. Den packen wir in die Shownotes mit rein und dann könnt ihr euch das angucken. Was ich aber die interessantere Serie finde, ist Has-Been Hotel. Da geht es um einen Charakter, nämlich Charlie Morningstar. Und der Name verrät das schon, für die, die es wissen. Das ist die Tochter des Teufels. Und es ist die Tochter des Teufels, die dafür sorgen möchte, dass die Engel, die in diesem Szenario die Bösen sind, nicht einmal im Jahr in die Hölle kommen und alle umbringen, so viel wie sie können, damit die Hölle nicht überbevölkert wird, damit die Engel nicht Angst haben müssen, dass sie irgendwann den Himmel stürmen. Das möchte Charlie Morningstar gerne verhindern, indem sie einfach ein Hotel eröffnet, wo sie Sinner, also die Sünder, zu sich holt und rehabilitieren möchte, damit die eine zweite Chance im Himmel bekommen. Und darauf fußt diese Serie. Und die ist...
Das klingt irgendwie voll witzig.
Das ist so gut, das glaubst du gar nicht. Das ist 2019 kam der erste Pilot raus vom Hazbin Hotel. Und darauf, weil Hazbin Hotel der Trailer, der Pilot so gut angekommen ist, hat die Vivian die Möglichkeit gehabt, überhaupt Hell of a Boss zu machen. Und dann, jetzt, 5 Jahre später, hat Amazon Hazbin Hotel sich geholt und hat 8 Folgen produziert. 2., 3. Staffel sind schon durchgewunken. Und, nee, quasi nicht. 2. Staffel ist schon produziert, 3. und 4. Staffel sind schon durchgewunken. Also das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der irgendwie ein Prime-Abo hat. Hazbin Hotel, super Serie. Synchronsprecher und Sprecherin nochmal eine Nummer obendrauf. Die sind, bis auf, ich glaube, 1 oder 2 sind es alles Musical-Darstellerinnen. Und das hört man. Und jeder Song, und es sind 2 pro Folge, ist ein Banger. Die sind alle gut. Und das ist unfassbar geil, sich das anzugucken und anzuhören. Ich kann das nur jedem empfehlen. Hazbin Hotel, unfassbar gute Prämisse, unfassbar gute Charaktere, unfassbar gute Synchronschauspielenden. Absolut zu empfehlen. Das ganze Universum.
Na, da weiß ich ja schon, was ich heute Abend machen werde. Und ich habe ja schon den ersten Teil meiner Medienschau angefangen mit kurzen, knappen Abenteuern, die für so einen Spieleabend gedacht sind. Und das führe ich auch gleich weiter. Und wenn man genau über so ein Thema redet, kommt man natürlich nicht um das Heldenwerk für das Schwarze Auge drumherum. Und da frage ich doch mal unseren Gast so als Einstieg, welcher Bloggerkollege oder welche Kollegin für dich am beeindruckendsten ist. Denn dich, Patrick, frage ich natürlich nicht, denn ich weiß natürlich, du musst sagen, Philipp von Nerds gegen Stefan ist der beeindruckendste Bloggerkollege.
Los, Patrick, sag Philipp!
Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Philipp natürlich.
Ja, danke schön. Okay. Und Alex, wie ist es bei dir?
Ach, entschuldige, ich glaube, ich muss auch Philipp sagen, weil offenkundig habe ich hier quasi, ich sehe gerade den Mann hinter der Bühne. Ja, ich sage auch Philipp, das ist natürlich der, die das Beste quasi. Gab es andere Antwortmöglichkeiten?
Nein.
Siehst du?
Wow. Sehr schön, sehr schön.
A, Philipp, B, siehe A, C, siehe B.
Also, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja eine Vergangenheit quasi, ich komme ja ursprünglich aus einem Land, das nicht mehr existiert. Und da hatten wir das Ganze ja einfacher. Wir haben das Ganze unter einem Dachverband zusammengefasst. Alle Antworten sind quasi Philipp, egal was du ankreuzt.
Perfekt. Jetzt müsste ich natürlich auch sagen, dass ich mich besonders geil finde, aber es wäre ein bisschen cringe. Deswegen gibt's meine ehrliche Antwort, denn bei mir ist die Antwort Engor von Engors Dereblick. Der befasst sich zwar nur mit DSK oder eben DSA, was ja so gar nicht meine Baustelle ist, aber ich bin jedes Mal absolut fasziniert, mit was für einer Geschwindigkeit er ein ganzes Abenteuer rezensiert. Keine Ahnung, was er im echten Leben macht, aber ich habe so das Gefühl, dass er 24 Stunden am Tag nur DSA-Bücher liest. Denn für diejenigen, die das Schwarze Auge nicht kennen, das sind echte Textmonster. Ich habe hier beispielsweise ein Heldenwerk mitgebracht für meine 2. Medienschau. Das sind ja diese monatlich erscheinenden 16 Seiten dünnen Heftchen, die es zur Ingame-Zeitung Aventurischer Boot dazu gibt. Und allein die haben schon so viel Text drin stehen wie ein durchschnittlicher 50-seitiger OSR-Dungeon-Crawler. Und Es gibt ja so einen kleinen Witz, den ich immer gerne mache, nämlich immer, wenn Ingo irgendwas scheiße findet, finde ich das super, weil wir einfach so unterschiedlich von unseren Spielstilen sind. Und diesmal hat er wieder nur 2 von 6 Punkten gegeben, verschiedene andere DSA-Blogs übrigens auch, und deshalb war ich sehr interessiert an Bitterer Honig. Die Geschichte spielt in einem kleinen Dörfchen im Bornland und das hat ein gewaltiges Problem, denn die EinwohnerInnen sind zurzeit so richtig auf Krawall gebürstet. Und das ist jetzt kein Spoiler, das kann man sich denken, wenn man den Abenteuertitel liest oder vielleicht noch die offizielle Beschreibung. Daran ist natürlich der bittere Honig schuld. In einem aus 6 Kapiteln bzw. Akten bestehenden Abenteuer müssen die SpielerInnen nun also herausfinden, wie man den Honig sozusagen wieder süß bekommt. Dafür muss man ein paar Kämpfe bestehen, ein bisschen rumlabern mit den Leuten und eben durchs Bornland streifen. Und das ist prinzipiell auch solide. Man hangelt sich halt von Plotpoint zu Plotpoint, aber wirklich gut ist es halt nicht. Denn, wenn wir ehrlich sind, ist man hier viel zu selten die handelnde Kraft, sondern man ist vielmehr nur ein Zeuge der Ereignisse, der ein bisschen eingreift. Für meine Spielgruppe und mich selbst, die ja kein Problem mit Railroading haben, ist das prinzipiell kein Problem. Aber wir hätten zumindest gerne mehr erlebt. Allerdings spielen wir ja auch nicht mit DSA-Regeln, wo Kämpfe gern mal eine Stunde dauern, sondern mit Beyond the Wall Oldschool-Regeln, und da hat man das Abenteuer ungelogen in deutlich weniger als 90 Minuten durch. Und hier kommen wir dann an die Grenzen des Heldenwerkkonzepts. Das darf nur 16 Seiten dünn sein, aber es muss ja erst einmal das Setting etabliert werden. Denn die DSA-SpielerInnen sind, zumindest was Vorteile angeht, ja immer so immersive StimmungsspielerInnen, die brauchen das. Und dann ist ja schon die Hälfte des Heftes mit dem Abenteuereinstieg und der Vorstellung der wichtigsten Figuren verbraucht, bevor man überhaupt den ersten Hinweis findet. Wobei, eigentlich will ich das gar nicht dem Heldenwerkkonzept anlasten, denn es gibt ja eine ganze Reihe an fantastischen Beispielen, welche ihre Seiten viel besser aufgeteilt haben. Man denke nur an die Akte Lumpkis, die ich ja so abfeiere. Da hat Engor übrigens 5 von 6 Punkten gegeben, also liegen wir wertungsmäßig manchmal doch recht nah beieinander. Hier hat er aber nur 2 von 6 gegeben, das finde ich für meinen persönlichen Spielstil etwas niedrig, aber wenn wir ehrlich sind, mehr als 3 von 6 ist es dann halt auch nicht. Schade, denn die Grundidee war eigentlich recht vielversprechend. Und ich bin natürlich wieder der König der Überleitung, deswegen. Vielversprechend ist das Stichwort, wir reden über Sudar. Das soll ein Erzählspiel sein, welches zugleich super duper taktisch und historisch relativ realistisch ist. Eine eierlegende Wollmilchsau? Alex, erklär's uns mal.
Sudar ist ein französisches Wort und das meint so viel wie ein Raubein oder einen brutalen, einen hartnäckigen Söldner oder Mercenario. Ein Begriff der frühen Neuzeit, als Soldaten und Söldnertum etwas war, das bei den Leuten nicht nur Freude, sondern auch Schrecken auslösen konnte, insbesondere weil es Leute waren, die nicht nur vom Land, sondern auch von den Leuten gelebt haben, durch deren Land sie durchgezogen sind. Und das müssen ja nicht immer nur Feinde gewesen sein.
Und ich habe ja schon gesagt, irgendwie taktisches Erzählspiel, in meinem Kopf passt das so gar nicht zusammen, deswegen erzähl doch mal etwas genauer, was das eigentlich sein soll.
Überhaupt kein Problem. In Sudar übernehmen die Spieler die Kommandoebene einer Söldnereinheit in der Zeit des Spätmittelalters. Historisch gesehen in der Zeit des Hundertjährigen Krieges, das heißt im Zeitraum 1337 bis 1453. Dazu müssen sie unter anderem nicht nur in einem Metaspielelement mit Geldhaushalten, mit Nahrungsmitteln oder auch mit Luxusgütern oder der Tatsache, dass die Leute, die als Söldner für sie arbeiten, nach diesen Dingen verlangen, sondern auch mit der Gefahr von Meuterei, mit Moral, mit dem Problem der Versorgung, mit der Tatsache, dass die Zeit unweigerlich nach vorne schreitet, als auch mit der Tatsache, dass sie selber natürlich im Leben Ziele, Ambitionen, Hoffnungen und Dinge haben, die sie erreichen wollen. Und all das wird hier zusammengemischt. In einem gewissermaßen, wie du so schön sagst, einem taktischen Erzählspiel, muss man nämlich die Möglichkeit haben, auf verschiedenen Ebenen Spiel durchzuführen. Und in Sudar machen wir das, indem wir Spielmechanismen vereinheitlichen, geschickt klauen, wo es sinnvoll ist, wie zum Beispiel bei Blades in the Dark oder auch bei Spire, bei Band of Blades, aber natürlich auch bei einigen anderen. Und diese Elemente, die vermischen wir alle in einem kleinen Säckelchen so lange, bis da was Sinnvolles bei rausgekommen ist. In Sudar sind das einheitliche Kampfmechanismen für den sozialen, für den martialen, das heißt für das Gefecht quasi, Kampf. Das ist dann der kleine Kampf, das ist Mann gegen Mann, das ist der große Kampf, Einheit gegen Einheit, Schlachten, wo ganze Regimenter sich gegenüberstehen. Das können Belagerungen sein, das können aber auch finstere Räuberpistolen sein. Und all das machen wir mit ein paar W10, viel Fantasie und der Möglichkeit, uns in eine Zeit zu versetzen, in der die Leute zwar von Hexerei, von Angst, von Teufeln und von Heiligen gesprochen haben, aber all das vielleicht genauso sehr etwas war, das in den Köpfen herumspukte, wie in den Herzen der Menschen. Und das ist als Gesamtwerk Sudar, das Rollenspiel über den 100-jährigen Krieg.
Das war ja fast schon ein bisschen poetisch, wie du das vorgetragen hast.
Das ist geil, man hört dir, ich kann dir wahnsinnig gut zuhören. Das ist, als wenn du das alles aufgeschrieben hast und vorliest, aber ich bin mir sehr sicher, das machst du alles aus dem Kopf so, wie es gerade reinkommt.
Das stimmt, deswegen ist das immer das Schöne. Ich bin fast genauso oft so gespannt, wie was ich als nächstes sage, wie die Leute, denen ich das erzähle. Das führt immer zu sehr faszinierenden Dialogen, insbesondere wenn ich dann später wiederholen soll, was ich gesagt habe und dann in der gleichen Fresse gucke quasi, lass mich kurz nachdenken, was habe ich gerade eigentlich erzählt? Das ist gar nicht aus Böswilligkeit, das ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach, weil ich natürlich auch dynamisch quasi versuche, korrekt zu sein und gleichzeitig natürlich gucken möchte, dass ich das, was ich erzähle, auch so erzähle, dass es spannend wirkt. Denn am Ende des Tages darf man nicht vergessen, Spiele, Rollenspiele im Besonderen, sind Spiele, die von Passion getrieben sind. Von der Passion der Spielleitung, von den Passionen der SpielerInnen zum Beispiel. Und wir wollen uns alle darin wiederfinden. Sudar ist deswegen sicherlich auch ein Teil meiner Passion, weil ich hier geschichtsbegeistert bin. Das fing vor vielen Jahren schon damit an, wenn ich von meinen Eltern durch Museen geschleppt wurde, die ich heutzutage sogar selber gerne besuche, oder auch durch die Tatsache, dass ich mich mit Geschichtsbüchern, mit verschiedenen Werken oder auch mit geschichtlichen Medien auseinandersetze.
Da möchte ich gerade mal einhaken, weil du gerade gesagt hast, dass alle sich da irgendwie wo aufgehoben fühlen sollen. Ich habe jetzt tatsächlich nicht das ganze Regelwerk durchgeackert, da habe ich die Zeit nicht zu gehabt. Aber ich habe mir diverseste Informationen irgendwie rangeholt. Und was ich da gefunden habe, war, dass ermutigt wird, keine weiblichen Charaktere zu spielen. Ist das richtig?
Das stimmt.
Okay.
Das habe ich mit voller Absicht reingeschrieben. Ich hatte unter anderem vorher Gespräche mit einer guten Bekannten, die Historikerin ist zum Beispiel, und anderen Personen. Das hat einfach damit zu tun, dass grundsätzlich die Aussage ist, du darfst spielen, was auch immer du möchtest. Das Spielsystem stellt aber eine Welt dar. Und für viele der Logiken, die angewandt werden, wenn Charaktere handeln, nachdem quasi Frauen oft Opfer individueller und systematischer Gewalt sind. Und als solches ist die Empfehlung an erster Stelle zu sagen, wenn du da keinen Bock drauf hast, und da kommen wir an den Punkt zurück, wo man sagen muss, Rollenspiel ist eine gemeinschaftliche Tatsache. Mit anderen Worten, ihr solltet euch klar sein, was wollt ihr überhaupt erleben, was wollt ihr spielen, und ihr solltet es miteinander absprechen, kommuniziert mit euren Mitspielern, auch die Spielleitung sind MitspielerInnen zum Beispiel. Dann sollte man sich vielleicht überlegen, ist das überhaupt ein Element, das wir anspielen wollen? Wenn das nicht das ist, was die Leute anspielen wollen, dann ist der Hinweis eh passé. Aber für diejenigen, die ein historisches Interesse haben und sagen, wir möchten gerne diese Zeit mit allen Vor- und Nachteilen erleben. Wir wollen erleben quasi, dass es nicht so dunkel war, wie es immer gerne behauptet wurde. Aber gleichzeitig wollen wir halt auch sehen, mit welchen Irrungen und Wendungen die Geschichte zum Beispiel verlaufen ist. Welcher Wahnsinn teilweise abgegangen ist oder welche Dinge wir heutzutage ganz anders sehen würden. Und dazu gehört leider auch in vielen Fällen eine Diskriminierung der Frauen in bestimmten Rollen. Dann muss man halt leider darüber sprechen und das zumindest anmerken. Ich hätte es für falsch gefunden, es gar nicht anzusprechen, aber ich wollte es auch nicht im Besonderen massiv ausführen. Und deswegen habe ich es zum Beispiel für die Charaktererschaffung auf die erste Seite gesetzt, weil ich es wichtig finde, kurz darüber zu sprechen ohne deswegen zu sagen, du darfst das nicht. Verbieten kann ich den Leuten eh nicht. Aber ich kann ihnen erklären, was meine Beweggründe sind und warum ich das für relevant halte.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich hatte nur, es kann sein, dass ich es übersehen habe. Ich habe nämlich an der Stelle auch geguckt gehabt, gerade weil mich das interessiert hat und weil mir das wichtig war. Ich habe keine Sache gefunden, wo einfach steht, wenn euch das nicht gefällt, werft es über den Haufen. Weil das ist genau das, was man mit, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, mit Sicherheitsmechaniken, Lines und Veils und sowas, kann man das relativ gut fokussieren, ob das Teil der Spielwelt sein soll oder nicht. Ich finde nur, dass wir in unserem Hobby deutlich häufiger mehr zu Gatekeeping neigen, als es sein müsste. Und das wirkte für mich im ersten Moment so, als wenn das... Es schließt ja keine Spielerinnen aus, aber dadurch, dass man weibliche Charaktere zumindest beschränkt in dem Sinne, weiß ich nicht, ob das nicht in die Richtung geht. Also das ist was mir ja nicht sauer aufgestoßen, aber das war irritierend, sage ich mal so.
Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Du wirst lachen. Mein ursprünglicher Gedanke war tatsächlich zuerst zu sagen, aus spielerischen Gründen würde ich das gar nicht reinnehmen. Da habe ich den schönen Kommentar bekommen, nein, sowas gehört aber rein. Du musst den Leuten sagen, die Situation damals für Frauen war kacke. Und an der anderen Stelle muss ich auch sagen, da habe ich nicht den Blick drauf. Und wenn mir geraten wird von weiblicher Seite, sowas muss erwähnt werden, finde ich es wichtiger, das mit anzubringen, ohne deswegen zu sagen, ich empfehle es nicht, sollten sich aber dessen bewusst sein. Der Satz ist ja auch explizit, wenn ich kurz zitieren darf, eine Frau zu spielen ist hinzu da möglich. Punkt. Und am Ende des Tages muss man sich dann auch immer die Frage stellen, suchen wir etwas, um uns darüber aufzuregen? Ist es negativ, wenn es erwähnt wird? Denn auf der anderen Seite, und das muss man, glaube ich, dazu erwähnen, ich würde es seltsamer finden, wenn sowas gar nicht besprochen wird. Wir haben ja zum Beispiel auch die Abschnitte über das damalige Recht in der Zeit im Setting-Teil, in dem ja auch über Recht und Frauen gesprochen wird, das nun mal anders war als für Recht mit Männern. Und da muss man sich dann halt überlegen, okay, manche Handlungsfäden der damaligen Zeit, manche Ereignisse sind halt nur so passiert, weil die Behandlung der Geschlechter an der Stelle unterschiedlich war.
Absolut, gebe ich dir recht. Wie gesagt, also ich finde es wichtig, dass es drinsteht. Ich finde es auch wichtig, dass zum Beispiel in Fate of Cthulhu drinsteht, dass H.P. Lovecraft ein Rassist war und dass das jedem bewusst sein muss. Das sind wichtige kontextuelle Sachen, die gehören für mich dazu. Gebe ich dir absolut recht. Und es ist auch gerade sehr dünnes Eis, dass so drei weiße Männer sich drüber unterhalten, wie viele Frauen irgendwie. Deswegen, ich wollte es nur angesprochen haben und wollte deine Beweggründe mal gehört haben, was das betrifft.
Tobi, ich finde das gut. Ehrlich gesagt, also kann ich ganz ehrlich nur sagen, angesprochen werden muss es sicherlich. Da sage ich nie was gegen. Denn die ehrliche Aussage ist auch, es ist viel zu leicht heutzutage über sowas auch hinwegzuwischen. Weil es auch unangenehm ist. Auch darüber zu sprechen kann unangenehm sein. Und man macht sich damit ja auch ein Tor auf, das man dann vielleicht nicht gut besprechen kann, weil man eben selber nicht in der Lage sitzt. Aber gar nicht darüber zu sprechen, finde ich immer schlimmer, als überhaupt quasi das Thema mal angesprochen zu haben. Denn am Ende des Tages muss man auch Bewusstsein dafür schaffen. Und das können wir nur, wenn wir sagen, okay, wir wissen vielleicht nicht hundertprozentig alles darüber, aber, und da haben wir den Vorteil wie des Podcasts von vorhin, für die ZuhörerInnen quasi, wenn ihr etwas habt, schmeißt es unter die Episode. Wir lesen es uns wahrscheinlich durch.
Ich ja.
Ich auch.
Aber es, genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Deswegen ist das schön, dass du es vorweggenommen hast. Aber genau das habe ich auch gesagt. So, alle ZuhörerInnen jetzt explizit, schreibt uns was dazu, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Ich bin da wirklich, wirklich interessiert. Weil ich bin es nämlich leid, dazu die Fresse zu halten, wenn Männer im Spezifischen mir versuchen, das genau zu verbieten. Und das mache ich nicht mehr.
Na, dann gehen wir doch mal von einem Reibepunkt zum nächsten. Du, Alex, hast ja etabliert, dass das ein verhältnismäßig realistisches Rollenspiel ist. Du bist selbst geschichtsinteressiert. Du hast eine Historikerin konsultiert. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie realistisch ist denn das Rollenspielerlebnis?
Da finde ich einen ganz wichtigen Zusatz wieder, auch um Kontext zu bilden. Historizität muss gegeben sein. Es darf sich allerdings nicht so weit herausbilden, dass sich dadurch die Spielbarkeit leidet. Denn, und das habe ich zum Beispiel damals einem Bekannten auch sehr intensiv erklären müssen, der mir damals eine große Hilfestellung zum Beispiel zur historischen katholischen Kirche war, am Ende des Tages mache ich ein Spiel.
Ein Spiel muss spielbar sein. Das heißt, alle Inhalte können zwar erläutern, wie es damals gewesen ist, beugen sich aber zuallererst der Frage, ist das für das Thema, das wir anspielen wollen, relevant? Und kann ich das im Spiel verpacken in einer Art und Weise, die sinnvoll untergebracht werden kann? Das Spiel selber versucht, die Ereignisse und die Zeit dadurch darzustellen, dass du in eine bestimmte Rolle gepresst wirst. Du spielst eben keinen Bauern, du spielst aber auch keine Adligen. Du spielst eine Person, die oft und gerne außerhalb der klassischen Hierarchien stand, indem du den Mercenario vertrittst. Als solcher bist du jemand, der dem örtlichen Fürsten vielleicht keine Rechenschaft schuldig sein mag, aber dafür auch selber für seinen Schutz und sein Überleben sorgen muss. Das Setting natürlich selber möchte historisch sein. Mit anderen Worten, wenn du diese Zeit spielst, wirst du quasi feststellen sollen, natürlich lebst du in dieser Zeit, dein Wissen ist über diese Zeit, die Charaktere werden gedacht für diese Zeit. Du erstellst mit den Fähigkeiten dieser Zeit, mit den Ansichten auch dieser Zeit. Alle Charaktere zum Beispiel fangen das Spiel an mit typischen Herkünften, die ihrer Zeit gemäß sind quasi, sind eingeordnet vom Charakter her nach den typischen mittelalterlichen Tierkreiszeichen, die damals in Westeuropa zum Beispiel in der christlichen Mystik typisch waren, haben natürlich aber auch gleichzeitig Ambitionen, wo sie hinwollen. Und all das wird halt eingebettet in ein Wechselspielsystem. Du hast im Normalfall die Idee zumindest ein Spielabend-Abenteuer. Du schlägst Schlachten, führst Intrigen aus, diskutierst, debattierst, erkundest Orte vielleicht, machst Hinterhalte klar. Der nächste Spieltermin ist dann der Zeitablauf, eine Downtime-Phase. Zeit vergeht, die Kompanie wächst, die Kompanie schrumpft. Leute haben Lebensereignisse. Lieben entstehen, Kinder werden geboren oder sterben. Gleichzeitig, es werden neue Söldlinge angeworben, neue Trupps oder Trupps abgeworben. Es gibt Rivalitäten, die aufkommen. Im Hintergrund währenddessen läuft die Kampagne weiter. Das Ziel des Spiels am Ende des Tages ist es, eine Balance zwischen, wir wollen hier ein Spielerlebnis haben, das in dieser Zeit spielt, und gleichzeitig soll es nicht hundertprozentig Fantasy sein, sondern sich ein bisschen den Gepflogenheiten unterwerfen. Deswegen sind die Mechaniken, wie sie sind, gestellt. Wenn du eine Prozentzahl haben willst, sage ich, das Spiel ist 45% historisch.
Oh, das ist weniger, als ich gedacht hätte. Aber wenn du die Mechaniken schon ansprichst, da sind nämlich ein paar interessante dabei, das, was ich so gelesen habe und gesehen habe. Da würde ich gerne mal drauf kommen, weil dadurch, dass man diese Sprünge macht von dem ganz Kleinen ins ganz Große, da muss es ja eine Möglichkeit geben, das irgendwie innerweltlich beziehungsweise innerregelweltlich zu scalen. Wie machst du das im Spiel?
Die einfachste Erklärung ist erstmal, ich habe lange, als ich das Spiel entwickelt habe, wofür ich mir nicht sehr viel Zeit genommen habe, was ein anderer Gag ist quasi, aber komme ich später nochmal drauf zu sprechen, habe ich lange darüber nachgedacht, weil es gibt viele Beispiele, wie man sowas zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen regulieren kann. Und eins der witzigsten und aus meiner Perspektive am schrecklichsten haben wir bei Palladium Games gesehen, mit dem Damage- und Mega-Damage-System. Das führte am Ende dazu, dass alles nur noch Mega-Damage verursacht hat, mit anderen Worten, man immer mit der Energie von Atomraketen geschossen hat. Das fand ich schwierig. Wie verliert man sowas also am besten? Und ich habe festgestellt, ein Abstraktionsmodus ist notwendig. In Sudar spielen wir im Grunde genommen eigentlich aus der Ich-Perspektive mit dem Hintergrund, dass man fast nie alleine sein wird. Die Spielercharaktere sind als Kommandoebene dieser Söldnertruppe ja nicht nur namhafte Persönlichkeiten in der Truppe, sondern sie können davon ausgehen, dass sie im Schnitt um die 50 bis 125 mordwillige Persönlichkeiten haben, die für Geld kämpfen werden. Das heißt, man ist sowieso nie alleine, man wird immer von ein paar Leuten begleitet. Ein paar klassische Konstellationen können also gar nicht sofort aufgehen. Der typische Banditenüberfall wird plötzlich zu einem ganz anderen Spiel, wenn die Aussage ist, ja Moment, aber wir werden hier von 30 Leuten begleitet. Wie wollen die 6 uns überfallen? Stimmt, hast du recht. Mechanisch verpacken wir das dadurch, dass wir uns eine Reihe von Kniffen erlauben. Abstraktion ist nämlich das Stichwort, das das ganze Spiel überhaupt erst möglich macht. Die Spielercharaktere werden im Grunde genommen eher für ihre Eigenschaften, nämlich in Form von Qualitäten dargestellt, wer sie sind, nicht unbedingt so sehr quasi, was sie sind. Wir wollen nicht wissen, wie stark du bist. Wir wollen nicht wissen, wie klug du bist. Das wirst du alles ausspielen am Ende des Tages. Was wir wissen wollen, ist das, was dramatisch relevant ist. Und für die Kompanie, der Begriff für die Truppenzusammenführung, ist es relevant, dass wir wissen, wie sie im Kontext mit anderen vergleichbar ist und wie sie im Spiel eingesetzt werden kann. Im Normalfall gucken wir nämlich mit der Spielerlinse quasi sowieso nur auf die Hauptcharaktere. Denn wir dürfen immer nicht vergessen, Rollenspiel dient ja nicht nur dem Eskapismus, sondern dazu, dass ich die persönlichen Erlebnisse meines Charakters erlebe. Bezogen immer auf die SpielerInnen zum Beispiel, die am Tisch sitzen. Mit anderen Worten, es kann sein, dass der ganze Krieg im Hintergrund passiert. Das ist eine legitime Möglichkeit, das Spiel abzuwickeln. Für Sudar selber haben wir natürlich ein paar Mechaniken, um das abzubilden, in Form von sogenannten Uhren. Ein System, das ich unter anderem aus Blades in the Dark geklaut habe und Band of Blades, einer späteren Verkapselung als Militäreinheit. Aber du wolltest gerade noch was dazu sagen.
Ne, da kam es mir bekannt vor. Ich hatte es nur gesehen und habe mir gedacht, das ist, das habe ich schon mal gesehen.
Das kann gut sein. Du wirst lachen. Ich habe 2015 schon mal damals Orkenspalter und Co. ein Spielsystem mit W10 entworfen, in dem ich auch schon erstmalig damals Uhren geklaut habe und hatte damals sehr, sehr humorvoll schon versucht, das Ganze sinnvoll zu verpacken, aber noch keinen guten Anschlusspunkt in einem früheren Testsystem gefunden. In Sudar ist es relativ einfach. Theoretisch kannst du alles irgendwie mit einer Uhr belegen, weil alles durch diese Uhren dargestellt wird. Uhren sind ja nichts anderes als eine abstrakte Ereignispunktleiste, die, wenn sie voll ist, was passiert, oder wenn sie leer gemacht wird, etwas passiert. Der Kampfgegner zum Beispiel, das persönliche Duell, dein Gegner wird eine Uhr sein. Vielleicht sind seine Fähigkeiten auch eine Uhr, um darzustellen, dass es nicht nur darum geht, ihn zu besiegen, sondern sein Stil. Vielleicht ist seine gelernte Schnelligkeit, seine Wendigkeit eines Panthers gleich. Vielleicht ist es ein Mordhau-Kampfstil, gegen den du kämpfen musst und nicht mal eher direkt. Vielleicht ist dein Gegner eine Uhr mit 4 Punkten zum Beispiel. Das heißt, du musst nur 4 Felder voll machen. Während seine anderen Fähigkeiten dann vielleicht 6 oder 8 Punkte haben. In Sudar regeln wir in Gefechten alles über Uhren ab. Dazu gibt es die sogenannte Gefechtsuhr. Das ist, wer gewinnt, wer verliert. Und die sogenannten kleinen Uhren. Kleine Uhren dienen meistens dazu, um zum Beispiel einzelne Gegner, Truppen oder ähnliche Ereignisse auch darzustellen. Deswegen das Abstraktionsniveau. In Intrigen sind kleine Uhren hingegen Ziele, die du erreichen willst. Einen besseren Kontrakt aushandeln, vielleicht auch die Dame deines Herzens nach Hause zu begleiten oder jemanden in den Hof zu machen. Oder diesem vermaledeiten Spion aufzulauern, der aus einem anderen Haus euch auf den Hals geschickt wurde. Und so weiter und so fort. Aber ich greife vor. Wie kommen wir da überhaupt hin? Grundsätzlich haben wir in Sudar 2 Ebenen, auf denen wir spielen wollen. Und zwar dem Autoerfolg und dem Würfelwurf. Wenn in Sudar nichts weiter passiert und die Handlung nicht dramatisch relevant ist oder aber du eine Qualität hast, die es dir sagt, schaffst du die Sachen. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die Charaktere in Sudar eine gewisse Grundkompetenz haben. Niemand ist komplett unfähig. Das macht keinen Spaß, das sieht nicht interessant aus und am Ende wollen wir nicht die Geschichte haben von Heinz, der sich durch einen kritischen Patzer plötzlich ins Schlafzimmer des Königs bugsiert, sondern wir wollen eigentlich sehen, dass Heinz quasi triumphal sein kann, weil Heinz selber daran auch mehr Gefallen haben wird. Die anderen Geschichten können auch interessant sein, sollten allerdings vielleicht mit Heinz abgesprochen werden, weil sonst könnte Heinz sich überrumpelt vorkommen. Die 2. Ebene ist der Würfelwurf. Wenn wir Dinge haben, die dramatisch relevant sind und nicht über Qualitäten gelöst werden können, weil du zum Beispiel sagst, damit kennt dein Charakter sich nicht aus, oder weil die Qualitäten dafür auch nichts hergeben, was du als Fähigkeit begründen kannst, dann kommen wir zum Würfelwurf. Typischerweise gucken wir zuerst auf die Talente. Die Dinge, die fürs Söldnerleben wirklich wichtig sind. Eingeteilt in klassische Kampftalente, soziale Talente und strategische Talente. Sachen, die im Krieg für die Truppenbewegung relevant sind. Manöver, Defensive, Logistik, solche Sachen. Wir haben eine Anzahl an Würfeln, gleich wie 10, wie viele Punkte man in den Talenten hat. Wenn du dann noch gut begründen kannst, wie du das Ganze benutzen kannst, nimmst du dir für die Qualität, die du dazu holst, ein W10? Vielleicht hast du Mitspieler, die sagen, ich unterstütze ihn, sie es, indem ich zum Beispiel die Kommandos weitergebe. Oder, ja, ich helfe beim Schleppen. Dann kriegst du zusätzliche Würfel. Am Ende hast du einen Würfelpool gebastelt. Du würfelst die Anzahl an Würfel, die du hast. Vielleicht noch ein paar reduziert dadurch, weil der Spielleiter böswillig ist und sagt, Moment, das war ganz schön riskant. Das könnte bei mir öfter passieren, aber ich bin auch ein böswilliger Gesell, was das angeht. Nun ist es schlicht und ergreifend so, du hast gewürfelt, wir gucken auf dein Würfelergebnis. Wichtig, nur der höchste Würfel zählt fürs Endergebnis. Hast du eine 10 gewürfelt? Awesome! Es passiert genau so, wie du mir erzählst, wie es aussieht. Hast du eine 6 bis 9 gewürfelt? Immer noch gut. Etwas geht schief. Ne? Du tust dir weh vielleicht. Stress, Adrenalin quasi schießt dir durch die Adern. Vielleicht geht eine Kiste kaputt. Der Feind bemerkt euch zu früh, aber die könnt ihr noch still machen. Irgendwas, vielleicht brichst du dir das halbe Bein, keine Ahnung. Aber es klappt. Nicht so, wie du es dir gewünscht hast, aber es klappt. Hast du eine 1 bis 5 gewürfelt? Es geht schief und du machst es alles noch schlimmer. Was ist das hier? Was ich hier gerade beschreibe, ist ja nichts anderes als ein Fail-Forward-System. Wir sagen, die Handlung geht immer weiter, egal welches Würfelergebnis du hast. Und das ist relativ wichtig. Ja, auf jeden Fall. Der Unterschied hier ist quasi, dass wir das PBTA-Element auf die Allgemeinheit ausweiten im Grunde genommen und deswegen im Abstraktionsgrad erhöhen. Der Hintergrund da ist dann natürlich, dass du nicht für die einzelnen Fähigkeiten Ergebnisse hast, nach denen du Informationen ausfragen oder bestimmen kannst, sondern dass wir das grundlegender verhandeln. Und daraus ergibt sich das Ergebnis. Wenn du noch einen Bonus haben willst, kannst du noch ein Pasch gucken. Wenn du zum Beispiel zwei Würfel hast, die eine 2 zeigen, könnten wir noch sagen, oh mein Gott, was doch einen coolen Bonuseffekt. Hast du 3 Würfel, die eine 2 zeigen, du hast einen cooleren Bonuseffekt. Hast du 4 oder mehr Würfel, die eine 2 zeigen oder irgendeine andere gemeinsame Zahl, könnte ich sagen, du hast den coolsten Bonuseffekt. Das kommt dann immer ein bisschen drauf an. Das Ende vom Lied ist quasi, dass man anhand der Anzahl Würfel und der Effekte, die du damit vorstellen kannst, so ziemlich viele Inhalte auf einer dramatischen Ebene abbilden kannst. Und deswegen ist es am Ende eben doch ein Erzählspiel. Und weil du damit durch den Abstraktionsgrad der Uhren, zum Beispiel in Schlachten, kannst du Truppenbewegung, Manöver, Verteidigungsaktionen darstellen und so weiter und so fort. Und das ist auch wichtig und relevant dafür. Denn damit impliziere ich gleichzeitig auch mechanisch, was der große Kern von Suda ist, nämlich die dramatische Erzählung dessen, was man tut und wie man es erlebt in der Zeit, in der Suda spielt. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich Suda zu einem anderen Spiel machen sollte. Ob ich sagen würde, AMB20, ja, klassischerweise, du hast Fähigkeitswerte, unterwürfeln, überwürfeln. Eines der Beispiele zum Beispiel, mit denen ich gearbeitet habe, war Pendragon. Logischerweise als eines der großen Legacy-Rollenspiele, bei denen du Charaktere über mehrere Generationen vertrittst, relativ naheliegend. Suda hat auch ein System, bei dem du zum Beispiel Kinder hast und dann übernimmst, beziehungsweise die Charaktere dann daraus herholst. Das kann dir sogar Boni bieten, wenn du es richtig anstellst. Aber am Ende des Tages war halt der Gedanke, erstens, was ist die Erfolgsrate bei solchen Ergebnissen? Wie kann ich das ausbalancieren? Und was möchte ich für ein Spiel letztlich haben? Und mein Gedanke war relativ einfach, nämlich, ich will es einfach in Grundregeln haben. Hochwürfeln ist gut, niedrig würfeln ist schlecht. Ja. Mehr Würfel ist immer besser, weniger Würfel ist immer schlechter. Und auch ansonsten, dass du relativ stringent sagen kannst, wie die Ergebnisspalten jeweils sind. Und ich finde, dass Suda das relativ gut macht. Aber natürlich wieder hier den Abstrich. Ich werde niemals, das stimmt nicht, wahrscheinlich habe ich das in meinem Leben schon mal, aber ich bin nicht der Typ dafür typischerweise. Ich würde niemals Spieler damit piesacken, ja, also du trägst jetzt 35 Kilo hier, du kannst die 200 Gramm, die du für die Pfanne, die dein Charakter bräuchte, um die Pilze zu braten, nicht aufbringen. Dadurch kannst du keine Pilze braten. Dadurch kriegst du Erschöpfungsstufe 3. Erschöpfungsstufe 3 gibt dir minus 7 auf den Wurf, du kannst nicht über Töpfern ableiten, dadurch steigt deine Peststufe leider um 1,2 Punkte. Markier dir das bitte, damit wir für die dritte Woche im Vollmond gucken können, wenn gewürfelt werden muss, ob deine Peststufe zusammen mit deiner Erschöpfungsstufe eine Nahtoderfahrung für dich erzeugen könnte.
Es gibt Leute, die finden das total toll und simulationistisch.
Finde ich auch großartig, dass sie das finden. Das ist aber nicht das Spiel, das ich spielen oder schreiben möchte.
Nee, das ist ja auch okay.
Und damit haben wir nach 15 Minuten Erklärungszeit einen Rundumschlag über die Grundmechaniken des Spiels.
Ja, ist nicht schlimm, Philipp, kürzt das auf 5 Minuten zusammen.
Also ich bin gespannt. Ich weiß zum Beispiel, ich rede generell immer viel zu viel. Von daher, wenn jemand einfach nur das auf die wichtigen Teile zusammenschneidet, wäre das für mich spannend, weil, ach, das sind die wichtigen Teile für andere? Abgefahren.
Wie ist es denn bei den Spielmechaniken? Nun hast du ja quasi für die verschiedenen Ebenen von ich führe eine Intrige und laber jemanden ein Ohr ab, bis hin ich führe zu einer riesengroßen Schlacht. Da hast du ja immer diese Uhren sozusagen und die gleichen Spielmechaniken. Und ich habe jetzt das Regelwerk ja auch wie Patrick nicht komplett, aber teilweise gelesen. Was mir so gefallen hat tatsächlich bei den großen Schlachten ist zum Beispiel, dass es schon so auch verschiedene Truppentypen gibt, teilweise verschiedene Waffentypen und alles drum und dran. Ist vielleicht eine Ebene, entsprechend zum Beispiel jetzt die Großkampfebene, taktischer, sagen wir mal philippischer als die Laberebene?
Ich glaube, die ehrliche Aussage dabei muss sein, dass der Fokus da ein anderer ist und deswegen kommt sie dir wahrscheinlich taktischer vor. Denn auf der philippscheren Ebene, sage ich mal quasi, in der Strategie hast du den Vorteil zum Beispiel, dass gerade Spieler, die zum Beispiel sich mit Strategie und Taktik etwas beschäftigen wollen, die Möglichkeit haben, da gibt es Distanzkampf, da gibt es die Möglichkeiten zu besonderen Heldenstücken, zu Kampfereignissen. Da kannst du Chancen zum Kauf nehmen zum Beispiel, vielleicht einen Schleichweg finden, eine Flanke aufmachen, Leute den Moral stärken. Da kannst du gucken, ob es vielleicht einen Liniendurchbruch gibt. Das heißt aber nicht, dass die anderen Ebenen deswegen nicht etwas Vergleichbares haben können. In einer Intrige kann es zu Machtspielen kommen. Jemand flüstert einem deiner Alliierten etwas ein. Irgendein Freund erweist sich als Betrüger. Im Kampf gibt es eine Überraschung. Oder ein Kontrahent fordert dich zu einem Duell heraus. Eure Position ist in Gefahr, weil ihr seht, dass drei weitere Gegner von der Seite kommen. Vielleicht möchte dein Gegner im persönlichen Duell eine Finte wagen. All das lässt sich nicht nur über die Uhren abbilden, sondern es zeigt auch, dass das Spielsystem selber eine ganze Reihe von Möglichkeiten hat. Du kannst sogar innerhalb verschiedener Systeme wechseln. So kannst du in der Intrige typischerweise die Möglichkeit ergreifen, einen Kampf draus zu machen. Und das ist auch regeltechnisch niedergestreckt zum Beispiel. Gleichzeitig, ganz wichtig fand ich auch, bei Gefechten werden Gegner nicht immer zwingend getötet. Man hat immer erst am Ende des Geschächtes die Möglichkeit, es sei denn, man möchte es im Kampf explizit haben, zu sagen, ob man Leute umbringt. Das ist relevant, weil es in einer Zeit, in der Ehre und Bekanntheit ja auch ein wichtiger Faktor ist, zum Beispiel den gefangenen Adligen umzubringen, das ist natürlich auch, das ist ja ruchlos, widerwärtig. Was für ein ekelhafter Typ, den kennt ja jeder.
Ich finde das per se auch einfach eine gute Möglichkeit zur Konfliktresolution, dass einfach immer die Chance besteht, einfach nicht nur, wie das alle Leute gewohnt sind, wir schlagen jetzt so lange drauf, bis entweder er oder wir tot sind. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Und ich finde, Fate hat da relativ gut mit der Aufgabemechanik gearbeitet und ich finde, dass es mittlerweile in diversen Systemen gut umgesetzt wird, dass man einfach die Chance hat, einen Konflikt einfach mal aufzugeben oder zu sagen, ja, es endet halt nicht in einer Seite ist Total Party Kill und die andere halt nicht.
Genau, und in meinem Spielsystem hast du es zum Beispiel so, wenn du in einer Schlacht zum Beispiel deine Gefechte so voll hast, heißt das nicht zwingend, dass die Schlacht deswegen für euch gewonnen sein muss. Gerade bei historischen Schlachten haben diese oft, zumindest wenn die Spielleitung damit einhergeht, einen historischen Ausgang. Das liegt auch daran, weil die Spielercharaktere typischerweise Dinge bewegen, die kleiner sind als das, was man historisch begegnet. Wenn sich Armeen mit 50.000 Mann Größe gegen welche Köpfe einschlagen, dann sind die 300 Mann, die man mitbringt, vielleicht für eine Flanke sinnvoll, aber nicht zwingend, um den Kampf zu entscheiden. Es gibt Ausnahmen, allerdings muss man die dann besonderen betiteln. Was man allerdings kann, was die Gefechtsuhr da anzeigt zum Beispiel, ist, dass man in der Schlacht für die eigene Seite, richtigerweise eben, dann hältst du deine Seite besonders lange standhaft. Ja, du schaffst es, deinen Leuten Rückendeckung zu geben. Vielleicht ist der Rückzug kämpferisch statt Hals über Kopf. Und richtigerweise, wie du zum Beispiel auch im Kampf gesagt hast gerade, auch da ist die Gefechtsuhr praktisch. Eine richtig gesetzte Gefechtsuhr heißt zum Beispiel ja auch, wenn deine Uhr voll ist, du hast den Kampf gewonnen und deswegen müssen trotzdem nicht alle Gegner am Boden sein. Ob sie sich dann ergeben oder versuchen zu fliehen, ist dann eine andere Frage. Allerdings kann man das dann über den Kontext dessen, was passiert ist, meistens klar machen. Genau deswegen finde ich aber die Idee mit den Uhren halt so charmant. Sie geben dir einen, zumindest aus meiner Perspektive, so großen Spielraum, den wir aufmachen können, dass ich das angenehm finde. Und um nochmal kurz auf die philippsche Ebene zurückzukommen, ne? Du hast die Möglichkeit, den Trupp in der Schlacht natürlich mitzunehmen, deinen Trupp gegen bestimmte Einheiten zu schicken. Du kannst ihn dafür benutzen, um selber zum Beispiel bestimmte Terrainfelder zu halten, um vielleicht Manöver durchzuführen. Du kannst natürlich gucken, ob du das feindliche Lager als erstes plündern gehst, die Schlacht ganz egal ist, ungeachtet aller anderen Nachteile. Ein paar Möglichkeiten gibt es schon. Nicht alles ist immer unbedingt gleich klug. Aber alles kann auf eine interessante Art und Weise erklärt werden.
Mich würde interessieren, weil das ja auch so eine der Alleinstellungsmerkmale oder zumindest eine der Besonderheiten von Sudar ist. Das ist ja auch ein Spiel, was man über viele, viele Jahre, Ingame-Jahre sozusagen spielt. Man verwaltet quasi die ganze Kompanie, man kann heiraten und Kinder kriegen, man kann berühmt werden und so weiter und so fort. Wie funktioniert es denn? Also, was kannst du alles machen über die ganzen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte? Und vielleicht, wenn du das wirklich mal komplett durchspielst, vom ersten Jahr, was möglich ist, bis zum letzten Jahr, was möglich ist, was ist denn die zu erwartende Länge tatsächlich, wie lange man so eine Kampagne quasi spielt?
Da würde ich sagen, dass du ungefähr so wie... Also die erste Frage, die ich dir aber stellen muss, ist quasi, wie viel Zeit brauchst du mit deiner Spielrunde? Ausgehend davon, dass du eine On-Time-Off-Time-Phase alle zwei Spieltermine hast. Sagen wir, du spielst jede Woche. Heißt das, du machst 26 Trimester in einem Jahr. Ausgehend davon, dass du aber dann in diesem Jahr auch jede Woche gespielt hast. 26 Trimester durch 3. Wir rechnen mal, wir sind großzügig, machen wir 27. Heißt 9 Jahre in der echten Welt quasi, pro Outgame-Jahr quasi. So. Diese 9 Jahre musst du jetzt leider mal sehr, sehr viel nehmen, weil der echte historische Krieg quasi war ja nicht nur ein Krieg, es waren ja mehrere Kriege mit 2 Interbelli quasi, also 2 Nicht-Kriegszeiten, die von anderen Kriegen angefüllt waren oder Proxy-Kriegen, wie man so gerne im Kalten Krieg gesagt hat. Stellvertreterkriege, auch immer ein schönes Wort. Dazu hast du natürlich dann auch zum Beispiel kleinere Kämpfe, Konflikte, Intrigen und andere Probleme. Also ein Jahr sind in-game 9 Jahre. Wir haben 116 Jahre echt. Mit anderen Worten, plus 26 nochmal 9. Mit anderen Worten, wir haben im Grunde genommen 14 Echtweltjahre, wenn du den gesamten 100-jährigen Krieg jede Woche, alle 2 Wochen ein Trimester spielst, alle 6 Wochen ein Jahr.
Ah, easy peasy.
Alles gut. Der große Gag ist natürlich, und das muss ich euch dazu sagen, das ist ja auch das Ziel der Kampagne am Ende des Tages. Ich kann den meisten Leuten, obwohl es die Möglichkeit so gibt, gar nicht empfehlen, einen Charakter so lange zu spielen. Erstens, die meisten Leute werden ihren Charakter viel früher verlieren. Das Spiel hat ein Alterungssystem. Über 35 fängst du an zu altern in dieser Spielwelt. Das kann für manche Charaktere sehr lange dauern. Allerdings, irgendwann ist jeder mal alt und dann ist das Ende meist relativ nah. Und wer sehr früh alt wird, hat noch dazu das Problem, dass er in der Schlacht früher abgehen kann. Dazu haben wir ein sogenanntes Erschöpfungssystem. Eine Spirale, die darstellt, wann der Weltschmerz den Charakter zum Rückzug zwingen wird. Außerdem ist auch die Frage, wie lange man noch mit einem einbeinigen, einarmigen, einäugigen Veteran durch die Gegend hüpfen möchte.
Solange er kann.
Das kommt natürlich darauf, klar.
Ich spuck dir ins Auge und blende dich.
Haha! Einiges davon entschieden! Dazu kommt die Tatsache, wenn man das quasi Ganze so betrachtet, so wie ich das Spiel schreibe und behandle, wäre meine typische Aussage quasi, dass die meisten Leute wahrscheinlich eher so Richtung 1-2 Jahreskampagnen darin spielen und dann vielleicht auch mal Zeit etwas mehr vergehen lassen. Gerade die Downtime ist gut dazu geeignet, dass du zum Beispiel auch mal mehr als ein Trimester durchjagst dabei, weil du auch vielleicht darstellen möchtest, okay, die nächsten 2 Jahre sind wir vielleicht hier im Kontrakt des Herrn Baron zum Beispiel oder eines Comte, ja. Vielleicht machen wir auch einen Ausflug. Wir gehen für 2 Jahre nach Italien. Verdienen uns als Condottieri zum Beispiel. Großartige Zeit für den Manöverkrieg, ja. Man kämpft gar nicht, man betrinkt sich nur und bedroht die armen Städter, die man ausnimmt. Wenn man mit den anderen Capitano zum Beispiel sich abspricht, okay, wir bewegen unsere Leute dahin, wir schießen mit den Kanonen nach da und wir teilen uns am Ende den Gewinn beider Städte. Abgemacht! Dann hat man natürlich die Möglichkeit, da auch mehr Zeiträume im Grunde genommen zu springen. Auch dann zum Beispiel später Kinder zu spielen, Folgekampagnen daraus zu erschließen, aber auch ganz neue Geschichten zum Beispiel. Sicherlich liegt es mir am Herzen, später andere Dinge zu ermöglichen. Zu sagen, eines der Themen zum Beispiel ist ja auch, dass man nicht nur bekannt werden will, vielleicht oder reich, sondern dass man dieses Geld auch nicht nur für Ressourcen oder auch für Güter investieren kann, dass man was aufbauen kann. Allerdings ist das Zukunftsmusik. Die erste Aussage, und das muss der erste Fokus sein, und das ist zum Beispiel auch das, was jetzt die demnächst erscheinende Anthologie zeigen wird, ist, dass die Spielercharaktere erstmal als Söldnerführer leben sollen, erleben sollen und vor allen Dingen durch diese Zeit leben sollen. Also sie durchleben sollen.
Nun, glaube ich, würde mir Patrick zustimmen, wenn wir sagen, das war schon ein sehr ambitioniertes Rollenspiel, was du da geschrieben hast. Und vielleicht ist es sogar noch ein bisschen beeindruckender, was du hier abgeliefert hast. Das sind ja 239 Seiten. Ich habe die PDF gerade offen. Du hast es ja, man muss es sagen, in Rekordzeit niedergeschrieben. Willst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie hast du das denn geschafft, so schnell so viel zu arbeiten?
Corona.
Nee, das wäre schön gewesen dann, aber Mitte Januar hatte ich das Gespräch mit Bekannten, als wir bei einer Runde Ultraviolet Grasslands and the Black City, einem Rollenspiel von Luka Rejek zum Beispiel, saßen. Schönes Spiel, kann ich sehr empfehlen. Großartige Optik, man muss auf Weird Metal und Rock stehen. Aber kam so in die Diskussion rüber, quasi, wie lange braucht sowas. Viele Add-ons, viele Spiele brauchen ja auch viele Jahre und das kann ich auch nachvollziehen, aber das führt auch zu einem gewissen Frustfaktor. Und im Dialog kam das so ein bisschen so auf, dass einer meiner Bekannten dann meinte, ja, weiß nicht, das kann man jetzt, ich kann es ja nicht in so ein paar Monaten so ein Rollenspiel raushauen. Und da sah ich jetzt Herausforderungen an.
Challenge accepted.
Genau, und das habe ich dann hingesetzt und habe dann erst so ein bisschen konzipiert für mich und habe dann das Ganze erstmal einer kleinen Truppe von Eingeweihten vorgestellt. Ich habe quasi so eine Präsentation gemacht, ich habe einen Pitch gemacht quasi. Ich habe gesagt, okay, also ich stelle mir vor, so ein unfassbar brutales, Cthulhu-inspiriertes Rollenspiel, keinerlei Fantasy, aber die Leute zerbrechen am Leiden des Krieges. Man macht so eine Spielzeit, vielleicht ein Jahr für die Kampagne, danach ist der Charakter quasi reif für den Galgen und die Story ist durch. Da habe ich dann ein bisschen Feedback mitgenommen, habe dann festgestellt, ah, okay, das funktioniert vielleicht nicht so ganz, wie ich mir das vorstellen würde. Die meisten Leute finden das auch gar nicht so geil, eine dauerhafte Abwärtsspirale in so einem Spiel zu spielen. Mit anderen Worten, man möchte schon irgendwie vielleicht auch was erleben können. Barbie-Spiel ist ja für viele nicht umsonst ein sehr großer Motivationsfaktor beim Rollenspiel. Und deswegen dachte ich mir dann so, ja, okay, stimmt, ja. Da muss ich mich mal ans Reißbrett setzen. Hab so ein bisschen umgemodelt, kam zum allgemeinen System, das ich jetzt so hatte, hab dann über Wochen hinweg mit verschiedensten Leuten gesprochen und dabei dann geschrieben. Der große Vorteil, den ich sicherlich habe, ist, dass die Zeit des Unendlichen Krieges etwas ist, für das ich schon sehr lange Unterlagen besitze. Ich habe diverse Bücher von Osprey zum Beispiel hier, wem es was sagt, ein britischer Verlag für Militärgeschichte und auch zum Beispiel die Zeit der Hussitenkriege oder das mittelalterliche Burgund beziehungsweise das Herzogtum Burgund sind einfach persönlich für mich seit Jugendtagen ein narratives Steckenpferd, weil ich mich damit gerne auseinandersetze, weil sie auf der einen Seite historisch so viel bewegt haben und auf der anderen Seite, weil sie so mittendrin in der Spätzeit und in der Frühzeit saßen. In der Spätzeit des Mittelalters und in der Frühzeit der Neuzeit dann später, als es dann richtig losging. Weil sie auch zwei verschiedene Punkte darstellen, die ganz wichtig sind. Zum einen Burgund, Französisch und Deutsch gleichzeitig, ja. Ein bisschen so zwischen einem Königreich des alten Frankenreichs und dem anderen des alten Frankenreichs. Eigentlich ein eigenes Teilkönigreich. Irgendwo auf dieser Kante zwischen der zentraleuropäischen und westeuropäischen Macht und die Frage, wie lange der Schritt noch bleibt, bis man zu einem eigenen Großreich wird, zerstört am Ende durch Schweizer Pikiniere und ein sehr, sehr brutales Ende in den Bergen. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich die Hussitenkriege, der Aufstand und das typische christliche damalige Häresiebekämpfen. Gleichzeitig hast du innovative Verteidigungsmechaniken, du hast hochgradig starke Brandansprachen zum Beispiel, die ganze Stadtbevölkerung dazu gebracht haben, nicht mal unter Androhung des Schwertes, sondern unter Androhung der Höllenqualen als solches, zu konvertieren und zu sagen, dass sie die Sache des Jan Hus ergreifen. Und da muss ich persönlich halt sagen, als jemand, der insgesamt Geschichte interessiert ist, wie könnte man sich denn da nicht für begeistern? Wie kann man das denn nicht spannend finden? Wir gucken ja selber quasi, es hat ja seinen Grund, dass Fantasy mit Schwert und Schild immer noch so faszinierend ist. Die Vergangenheit ist ja ein anderes Land. Und sie ist ein so anderes Land und doch ist sie so gleich. Nicht umsonst bewegt ja Shakespeares Henry immer noch mit der Henriette quasi die Gemüter Englands. Mit wem, wenn nicht euch, meine Brüder, ziehe ich heute in die Schlacht? Und wenn ich mir dieses Gesamtkonstrukt angucke, das war für mich dann etwas, wo ich dann festgestellt habe, das ging mir richtig aus den Fingern. Da konnte ich den ganzen Tag drüber schreiben quasi. Da war es fast ärgerlich, dass ich arbeiten musste zwischenzeitlich und dann abends einfach trotzdem weitergeschrieben habe. Da ging die Tastatur, da hat das gebrannt. Ungefähr Anfang April war es. Das Dokument war eigentlich fertig. Ich hatte auch schon einen Spieltest hinter mir. Hatte auch schon eine Testleserin.
Warte, das heißt, das waren nach drei Monaten, ja? Inklusive Feedback und allem drum und dran?
Ja, genau.
Okay, krass.
Genau, ich habe so 3 Monate später saß ich da, hatte dann festgestellt, ich hatte darüber schon mit dem anderen gesprochen, mit einem Journalisten unseres örtlichen, jetzt muss ich vorsichtig sein, das ist keine Öffentlichkeit, einen Journalisten einer örtlichen Zeitung. Das ist immer der Unterschied, man darf nicht Käseblatt heutzutage in der Öffentlichkeit sagen, das kommt immer so schlecht.
Lokalzeitung.
Dankeschön, Dankeschön. Mit der örtlichen Lokalzeitung hatte dann quasi einen Interviewtermin von ihm bekommen und dann stellte ich so fest, ja scheiße, jetzt hast du quasi die ersten 10 Seiten gelayoutet, danach hast du irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Doch, ich weiß es, die Path of Exile Liga hatte angefangen, ich war irgendwie plötzlich weg vom Fenster. Schwieriges Thema. Na jedenfalls musste ich mich auf den Hosenboden setzen. Ich also auch noch ein paar Tage Urlaub genommen und dann losgelegt. Und den ganzen Tag, von morgens bis abends. Am Ende kann ich trotzdem darauf stolz sein, auch wenn es natürlich Layoutfehler hat. Es hat Layoutfehler, es hat Optikfehler, es hat Setzungsfehler quasi. Ein paar Sachen würde ich nach den Erfahrungen des letzten halben Jahres auch ein bisschen anders machen. Vieles davon fließt zum Beispiel auch in das nächste Layout-Projekt, das ich momentan bearbeite, ein. Da wird man dann auch sehen können, dass es sich zum Beispiel angefangen hat zu bessern. Aber im Großen und Ganzen, als ich am 30. April, ungefähr nach 16 Uhr, war ich fertig mit dem letzten Stück Layout für die 1.0 und dachte dann, jo, jetzt können wir auch nicht erschießen, ne? Hab's hochgeladen, hab noch einen Thread eröffnet und bin dann erstmal ins Bett gegangen. Alles Weitere ist dann ja quasi Geschichte, wie man so schön sagt.
Also es ist in mehreren Rezensionen, also die ich gesehen habe, waren die Layout-Fehler und die Dingsfehler immer Teil der quasi des Fazits. Aber wenn ich so den Hintergrund jetzt mal höre, dann ist das schon eine krasse Leistung. Und das ist übrigens, da schließt sich das wieder zum Anfang, der Grund, warum Podcasts relevant sind. Weil man kann, und das ist das, was ich jetzt die letzten paar Male, wo ich auch selber mit podcaste, sagen kann, jedes Rollenspiel, das wir hier hatten, hat 1 oder 2 Leute gehabt, die für genau dieses Thema, für genau diesen, in genau diesem Zeitraum gebrannt haben und sich dafür ein Herzensprojekt irgendwie hingeballert haben und dafür einfach alles aus den Fingern gesogen haben und alles, was gebraucht wird. Und allein dafür lohnt es sich, Podcasts zu machen, damit die Leute einfach mal ein bisschen lernen oder kennenlernen, was da einfach alles an Herzblut reinfließt. Und was das Ganze dann einfach so gut macht. Das habe ich bei Starfinder, habe ich das gesehen. Die haben genauso dafür gebrannt, die beiden, die wir da hatten. Und das ist jetzt nichts anderes. Und deswegen Respekt, das ist schon ziemlich cool.
Dann sind wir jetzt schon so weit gekommen, dass die HörerInnen bestimmt jetzt so super angefixt sind von deinen fantastischen Reden. Und deswegen möchten sie natürlich wissen, was bekommen sie denn für ihr Geld? Und deswegen natürlich die Frage erstmal, wie teuer ist es denn? Wo kriege ich es her? Und was ist da alles drin?
Die erste Antwort muss immer sein, unfassbar teuer. Sudar ist sicherlich ein schönes Beispiel dafür, dass Eigenleistung vor allen Dingen eins ist, und zwar ein Luxusprodukt. Und zwar kostet das Buch, wenn man es als Printversion erwerben möchte, 50 Euro. Kannst du aktuell, wer über den Burst-Großhandel zum Beispiel seinen örtlichen Spielladen damit versorgt, in einem gut sortierten Spielhandel kriegen. Ansonsten über den Online-Händler Lurch und Lama hat im Normalfall immer ein Exemplar auf Lager, hoffe ich. Ansonsten versorge ich sie damit. Kann ich auch selber nur empfehlen. Ihr habt notfalls immer die Möglichkeit, über Drive-Thru-RPG mit ein bisschen Glücksspiel wohlgemerkt natürlich, für 55 Euro eine Print-on-Demand-Version zu kriegen. Die ist da leider wegen der Zusatzkosten der Produktion in Großbritannien etwas teurer. Das kann ich leider nicht anders geben, so leid es mir tut an der Stelle. Wer natürlich sagt, dass er oder sie quasi auf das Papier verzichten kann, dann sage ich erstmal auf der einen Seite Respekt, auf der anderen Seite Schande auf euer Haupt, hat natürlich die Möglichkeit, das PDF zu kaufen. Das PDF selber kostet 25 Euro. Das klingt erstmal etwas teurer. Dafür kriegt man aber das vollumfängliche Buch, natürlich die gesamte Regelübersicht, die Qualitäten, die Möglichkeit des Kampagnenspiels. Man hat selber ein komplettes Jahr mit 3 Trimestern und einer Schlacht dementsprechend im Buch selber mit drin. Man hat die Möglichkeit des Tutorial-Moduls, die Setting-Übersicht, die fürs gesamte Spiel Hintergrund, den gesamten Spielhintergrund quasi für alles mitumfänglich ist. Du hast vom ersten bis zum letzten Krieg Informationen mit drin. Du hast ein vollumfängliches Spielbeispiel und ein Spiel Beispielmodul, das mit dem Abenteuergenerator geschaffen wurde. Zudem, falls es dir besonders wichtig ist, hast du außerdem noch ein kleines Interview mit mir, in dem ich auf eine fiktive Art und Weise quasi nochmal beschreibe, was genau mich denn dabei für einen Wahnsinn geritten hat, das überhaupt anzugehen.
Das ist eine ganze Menge, ja.
Jo. Und für diejenigen, für die das noch nicht reicht, und das kann ich voll und ganz nachvollziehen, denn sonst wäre ich ja heute nicht hier, mir reicht es nämlich auch nicht, die gibt es am Ende des Monats die Möglichkeit, wahrscheinlich für einen sehr viel kleineren Obolus, zusätzlich die Abenteueranthologie 1 mitzunehmen, denn in dieser sind dann nochmal 3 vollständige Module, die zwischen 18 bis 24 Seiten umfassen, deswegen fand ich den Vorgriff mit dem Heldenweg vorhin so witzig, und kleine Geschichten oder Abenteuer für 1 bis 2 Spielabende erzählen, mitsamt Intrigen, Schlachten, Pest, Tod, Cholera, Liebe, Hass und allem anderen, was dazugehört.
Dann denke ich, haben wir wieder viel gelernt über ein Indie-Spiel. Ich glaube, wir sind der erste große Podcast, der darüber berichtet. Denn die besten Geheimtipps gibt's wie immer beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Ihr wisst es. Deswegen gibt auch immer hoffentlich 5 Sterne bei iTunes und bei Apple und dem ganzen Kram. Ach, ihr wisst doch alles, was die ganzen Podcasts wollen. Das wollen wir auch. Ich bedanke mich natürlich bei dem Patrick.
Sehr gerne. Immer wieder gerne.
Und bei unserem heutigen Gast Alex, der die letzten Worte hat.
Denkt dran, egal was ihr spielt, egal wann ihr spielt und wo ihr spielt, Hauptsache ihr spielt und spielt viel und gut. Denn nur dadurch habt ihr, was ihr braucht. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und schönen guten Abend.
So, Patrick, hast du noch eine Frage? Weil ich wäre, glaube ich, durch mit meinen Fragen.
Ich glaube, ich bin auch durch. Also alles, was mich interessiert hat, habe ich sowieso immer zwischendurch eingeschmissen. Ich habe ja nie die Geduld zu warten.
Alles
ich,
gut.
Mach das immer zwischendurch.
Alex, hast du noch irgendeine Frage, die du gerne gestellt haben möchtest? Ansonsten gehe ich ins Aus.
Hast du noch was, was wir dich fragen sollen, was du gerne beantworten wollen würdest?
Also ich glaube, kannst du ruhig. Also Kunze, ich habe doch dieses eine Frage. Nein, keine Sorge. Ich bin sowieso kein spontaner Typ, was sowas angeht. Und deswegen kann ich auch nur für die HörerInnen da draußen quasi nochmal sagen, wenn ihr irgendwas habt, lasst es vor uns da. Ich bin zuversichtlich, wenn es interessant genug war. Ich komme bestimmt mal wieder bei coolen Sachen. Und ansonsten bedanke ich mich dafür, hier sein gewesen zu dürfen.
Okay, dann Patrick, willst du noch jetzt Verabschiedung machen? Soll ich die Verabschiedung machen?
Nee, mach du mal das. Ich muss mir das noch ein paar Mal anhören, bevor ich mir das zutraue.
Okay.